Die Leiden des Langstreckenlaufs oder was passiert eigentlich, wenn man das Pech hatte und Covid-19 erwischt und dann zurückkommen will? Lange Geschichte von einem, der betroffen war und ist, heute im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, cheerio Philipp. Du warst ja zum Glück nur falsch positiv, also kannst ja glücklicherweise, was diesen Part angeht, den wir heute besprechen wollen in einer betroffenen Fallstudie, nicht an deinem eigenen Erleben wieder erzählen, aber der Dominik hat uns geschrieben und wir haben gleich gesagt, das müssen wir unbedingt machen, weil das ist einfach cool.
Ja, absolut. Ralf, Dominik hat sich bei uns gemeldet. Er ist einer unserer Podcast-Hörer und wir finden es ja immer super, wenn unsere Hörerinnen und Hörer proaktiv auch auf uns zugehen, uns Themenvorschläge schreiben oder sich auch gerne mal selber ins Gespräch bringen. Umso besser finden wir es ja auch immer, wenn wir auch hin und wieder Gäste hier in der Sendung haben. Und ja, Dominik ist wie die meisten von euch ja auch neben seinem Job sportlich recht aktiv. Das werden wir nachher alles noch hören. Und den hat es allerdings leider letzten Herbst erwischt, dass er sich mit Covid-19 infiziert hat und er hat jetzt mit uns länger darüber gesprochen, wie er das alles erlebt hat und wie der Weg dann auch zurück ist. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Ansonsten, first things first, Ralf hatte Geburtstag, das müssen wir gleich mal hier droppen für unsere Podcast-Gemeinde, nämlich gestern, also gestern heißt am Mittwoch, wir sind heute am Donnerstag, wenn wir aufnehmen.
Und, das Entscheidende ist ja immer das Datum, weißt du, 13, ja, Glückszahl, ja. 13 schon immer, weil bin ich halt geboren.
Ja, und Ralf, du siehst gut aus. Also, was soll ich sagen?
Für mein Alter wollte ich jetzt älter sagen, oder was? Da ist doch ein Unterton, ich höre den.
Ich hoffe, du hast einen schönen Geburtstag gehabt.
Ja, ich hatte tatsächlich einen sehr schönen Geburtstag, einen entspannten Geburtstag. Ich habe nämlich reingearbeitet. Ja, also ja, am 12. abends noch lange gearbeitet und das war aber auch alles in Ordnung. Denn wenn man in diesen Tagen arbeiten kann, als Freiberufler, der ich ja nun mal bin, dann ist das ja auch viel wert. Und ansonsten war es ein ganz entspannter Tag mit meinen drei Frauen. Ja, und das war einfach toll. Wir waren einfach nur.
Du warst in Frankfurt, ne?
Ja, wir sind aber dann nach Köln gefahren, ja. Und weil ich ja jetzt ein älterer Herr bin, habe ich mich chauffieren lassen, habe hinten gesessen, ja, ganz staatsmännisch, ja, war ganz toll und habe eine Menge WhatsApp und Mails beantwortet, liebe Menschen, die gegrüßt haben und so. Das war alles cool. Und dann waren wir tatsächlich ja ganz im Sinne unserer Aktion Family in France nachmittags noch laufen, weil es ganz tolles Wetter war, wie immer sonnig in Köln, ist ja klar. Ja, sehr frisch und kühl, aber einfach toll erfrischend halt auch. Und da muss ich allerdings auch nochmal berichten, ich war auch in der Nähe von Frankfurt, weil ich ja bei meinem Zahnarzt wieder war. Und ich hatte jetzt zum ersten Mal die Belastungsschiene beim Laufen drin und es war wirklich crazy. Ja. Also es war schon so, als ich die anprobiert habe, da macht man dann im Rahmen ein paar Übungen, dass man mal so eine Idee bekommt, wie das wirkt. Das ist aber dann eher so im gymnastischen Dehnbereich, wie auch immer. Ich habe so oft, die rechte Körperhälfte ist so ein bisschen Problemhälfte, so ein bisschen verkürzt hat alles, ja, weniger flexibel und so. Das war schon erkennbar vom Draufgucken her, dass ich höhere Ausschläge zur Seite und beim Abkippen des Oberkörpers hatte. Und dann war ich gestern mit dieser Belastungsspange zum ersten Mal laufen und es war schon crazy, ja, muss ich echt sagen. So Tempo um 6 Minuten rum, also ne, irgendwas so im Grundlagenausdauerbereich, dazu hören wir nachher auch noch mal mehr vom Dominik, was das heißt, Grundlagenausdauer, so ist ja das richtige Wort und was Covid-19 da mit einem macht. Und normalerweise laufe ich da so im Pulsbereich 140 bis 145, ja, je nachdem, ja, mal läuft man ja ein bisschen schneller, mal bergauf, mal mit Wind, bla bla. Und ich bin gestern gelaufen und habe die ganze Zeit gedacht, also entweder sind wir langsam oder der Puls ist echt anders. Ja.
Du fühlst dich gut.
Ja, es geht gar nicht um gut, sondern dass man einfach einen anderen Puls hat. Ja, und ich hatte einen Schnitt nachher von 132. Also es sind ungefähr 8 bis 10 Schläge weniger als normal. Habe ich dann gleich ganz aufgeregt meinem Doc übermittelt. Der ist halt selber auch Langdistanz-Triathlet und sagte, ja, am Anfang ist das der Effekt. Das ist schon ein heftiger Effekt, weil überlegt mal Leute, ja, 10 Schläge pro Minute bei einer mittleren Geschwindigkeit, das ist schon eine Menge Holz, ja. Er sagt aber, es gibt schon eine Anpassung halt auch, der Körper assimiliert dann halt irgendwann und es geht ein bisschen wieder verloren von diesem Effekt. Aber es war schon crazy. Ja, weil ich bin da völlig entspannt. 132er Puls ist für mich wirklich nix beim Laufen. Ja, das ist ganz smooth. Und also ich freue mich schon auf den nächsten Lauf, muss ich sagen.
Ja, was soll ich sagen, auf den freue ich mich auch, aber ja, bei mir läuft es tatsächlich immer noch nicht so, deswegen wollen wir es heute auch nicht zu lange mit mir aufhalten, weil wir sind der positive Podcast, wir wollen positive Vibes vermitteln und meine letzte Woche war eher frustrierend, sagen wir mal, was auch teilweise von der Ungeduld natürlich geprägt ist, wenn man nicht laufen kann. Pause und so weiter ist ja alles schön und recht, habe ich auch über Weihnachten genossen und gehört auch dazu, ist wichtig, um die Akkus aufzuladen, nur wenn man wieder durchstarten will, dann ja, ist das natürlich etwas ärgerlich. Die Wade will immer noch nicht so ganz, aber wir sind der Ursache weiter auf der Spur, die natürlich wie so oft vermutlich nicht in der Wade liegt, sondern eher mit meinem unteren Rücken zu tun hat, da haben wir ein paar Blockaden schon festgestellt. Und arbeiten daran. Es ist jetzt schon zumindest so, dass ich im Alltag wieder schmerzfrei bin, ohne dass ich jetzt laufe. Wir haben jetzt das nicht nochmal forciert, nachdem ich Anfang der Woche dachte, wir haben es schon. Und dann, wie es das so ist immer, ne? Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Deswegen werde ich auch am kommenden Montag nochmal zu meinem Magic Doc, sag ich mal, gehen nach München und da auch nochmal einen Blick drauf werfen lassen. Vielleicht oder hoffentlich ohne ältere Damen, die mir aufgrund meiner körperlichen Gebrechen
längst aufhören sollen.
Genau, aufgrund meiner körperlichen Gebrechen mir abraten, meinen Beruf weiter auszuüben. Ich hoffe, das können wir vermeiden, aber ja, das ist so aktuell mein Stand. Ralf, weißt du, was wir letzte Woche nicht mehr besprochen haben, was ich aber unbedingt thematisieren will, weil mich als Profiathlet das natürlich total interessiert und gerade eine aktuelle Entwicklung ist, die auffallend ist, zumindest für uns Profis, ist, ich glaube, ich kann mich an kein Jahr erinnern, zumindest in den letzten 5-6 Jahren, wo es so viele prominente Ausrüsterwechsel gegeben hat, wie das aktuell der Fall ist in der Profi-Leichtathletik-Szene. Und das ist ja wirklich, also finde ich, sehr spannend, weil üblicherweise gibt es halt so ein paar, sagen wir mal, Top-Dogs im Business, allen voran die Marke mit dem Swoosh aus den USA oder dann meine Marke mit den drei Streifen, die doch den Großteil der Profi-Leichtathletik-Welt irgendwie auch ausrüsten. Natürlich gibt es da noch ganz viele weitere Firmen, die da inzwischen auch in der Leichtathletik vermehrt auftreten, aber natürlich ein bisschen, jetzt ich nehme jetzt mal als Beispiel die ganz große Bühne des Laufsports, also die großen Marathons oder die großen Wettkämpfe eben wie Diamond League oder sowas, das ist leider, wenn man die Trikots anschaut, schon sehr stark dominiert von zwei Firmen, da ist nicht so viel Abwechslung, ist für euch Kommentatoren, glaube ich, auch immer nicht so geil, sowas zu kommentieren, weil wenn jeder halt das gleiche Trikot hat oder die meisten, dann ist das für den Zuschauer wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend, aber aktuell
ja, lass mich das noch kurz sagen, ja, ich habe ja da schon wirklich hitzigste Diskussionen mit den Athletenbetreuern der jeweiligen Firmen geführt, ja, weil ja. Ich sage immer, hey Leute, ihr müsst doch ein Interesse daran haben, dass ihr eure Superstars, denen ihr sehr, 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 sehr viel Geld bezahlt, ja, dass die erkennbar werden. Ja, dass man die irgendwie aus einem Pulk von Läufern, ja, jetzt nehmen wir mal einen Marathonlauf, da sind am Anfang 30, 40 Leute zusammen und alle von der einen Ausrüstermarke von Nike und alle von Adidas und alle von Asics und alle, und dann bröckelt's ja schon, weil sehr viele andere große Gruppen sind dann nicht, sehen gleich aus. Ja, die haben die identischen Klamotten an. Und zwar komplett identisch in der Farbe und so weiter. Und ich sage immer, hey, wie wollt ihr da Individualität prägen? Wie wollt ihr da Charaktere? Wie wollt ihr Typen herausstellen? Ja. Es gab früher den Mann mit der Mütze. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Ortmann, ja. Langstreckenläufer. Der hatte immer eine Mütze auf. Ja.
Ja.
Das war ein erfolgreicher Langstreckenläufer im deutschen und im europäischen Bereich halt auch noch so. Aber dann war es das schon, ja. Aber den kannte jeder, weil das war der Mann mit der Mütze, ja. Jetzt muss nicht jeder wieder irgendeine Mütze aufziehen oder so. Aber die Individualität geht total verloren und ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab mal einen Weltrekord von Asafa Powell. Der ist in Athen gelaufen. Ja, und da waren 8 Läufer in seiner Ausrüstermarke und du hast nicht mehr den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen erkannt. Es ist halt, also ich verstehe es nicht. Für meinen Job tödlich. Ja, ich habe eine Fähigkeit, dass ich Menschen relativ gut an ihrem Laufstil erkennen kann, aber für Zuschauer zu Hause überhaupt nicht nachvollziehbar.
Ja, also absolut. Das ist wirklich ein Phänomen, was ich mir auch nach all den Jahren immer noch nicht so richtig erklären kann, wieso das so praktiziert wird, weil das Zuschauerlebnis, finde ich, leidet schon darunter. Natürlich, der ein oder andere wird jetzt vielleicht sagen, naja, wie bei Weltmeisterschaften oder vergleichbaren internationalen Meisterschaften, Olympischen Spielen etc., da ist das doch anders. Ja, ist richtig. Wir Leichtathleten starten natürlich, wenn wir international starten, mit dem Trikot der Nationalmannschaft, wie es im Fußball ja auch der Fall ist. Und die Trikots der Nationalmannschaft unterscheiden sich schon weitestgehend, sag ich mal, da kann man schon relativ gut auseinanderhalten. Klar, die Muster sind dann auch irgendwo ähnlich immer von den verschiedenen Herstellern, aber die Farben sind natürlich sehr anders. Aber in dem sonstigen Wettbewerben, also die großen City-Marathons oder die großen Leichtathletik-Meetings Monaco und Co., also die Diamond League-Events, da trägt man eben das Trikot seines Ausrüsters. Und ja, wie Ralf gesagt hat, hat halt jeder Ausrüster pro Jahr halt ein Design sozusagen. Und das kriegen halt alle, egal wer woher kommt. Und das sorgt schon ein bisschen dafür, dass das nicht ganz so gut auseinanderzuhalten ist. Ich habe mich schon oft gefragt, warum man nicht, also es gab schon, ich erinnere mich in dem Fall tatsächlich eher an Nike, es gibt einige wenige, die manchmal so ein Ausnahmetrikot haben. Ich glaube, dass zum Beispiel Mo Farah zu seinen Hochzeiten, der hat dann mal also ein geringfügig anderes Trikot bekommen, dann waren halt die Logos in Gold oder irgendwie sowas, aber ansonsten sehen die halt alle gleich aus. Ich weiß nicht, warum man nicht sagt, dass man für jeden Kontinent einen anderen Colorway macht, sonst kann ja das Design im weitesten Sinne gleich sein. Das würde ja schon helfen oder für irgendwie von verschiedenen Managements, dass die andere Farben bekommen. Aber ja, das ist nicht ganz so erklärbar.
Ich erinnere nur an die Labor Marathonläufe von Eliud Kipchoge, ja, sowohl in Monza, aber vor allen Dingen in Monza, ja, da habe ich mich auch dann öffentlich in einer längeren Diskussion drauf eingelassen, ja, weil ich gesagt habe, Leute, es tut mir leid, das geht für mich auch in Richtung Rassismus, weil das gesamte Ankündigungsprofil für die Nummer in Monza war so, dass man nur Eliud Kipchoge und seine Tempomacher erahnen konnte, weil die Gesichter im Schatten gelassen wurden.
Ja, ja. Ja.
So, das ist für mich sowieso schon, dass ich sage, hey Leute, ja, was ist das, ja? Da kommen halt dann halt auch noch so verbale Assoziationen in Richtung der schwarze Mann und so. Hallo, wir reden hier vom 20. Jahrhundert, ey. Was genau macht ihr da für einen Scheiß, um es mal ganz klar zu sagen? Ja, dann überhaupt nicht erkennbar, wer diese einzelnen Menschen da sind. Ja, und da war ja jetzt nicht nur Eliud Kipchoge, da waren ja ein paar andere Top Weltklasseläufer, ist auch vollkommen egal, jeder von denen hat ja einen Namen. Ja, und ist eine eigene Persönlichkeit, ja. Das ist denen komplett weggenommen worden. Die waren Versuchsobjekte, ja, oder
Litfaßsäulen
oder wie soll ich sagen, Söldner. Ja. Und das war komplett durchgezogen im gesamten Ankündigungsding. Und diese Uniformität der Laufbekleidung bei großen Stadtläufen ist für mich so ähnlich. Du nimmst den Menschen die Individualität weg und das kann nicht richtig sein.
Das ist richtig. Also ich glaube, da würde schon natürlich dem Sport gut tun, wenn es ein bisschen diverser wieder werden würde, wenn mehr Hersteller sich da eben auch mehr engagieren würden. Das war tatsächlich die letzten Jahre nicht der Fall. Ich hatte eher den Eindruck, dass das immer stärker wird, natürlich auch durch den Einfluss von der Westküste der USA, sage ich jetzt mal. Da gab es Rennen diesen Sommer, auch gut, diesen Sommer hat es nicht viele Rennen auf der Bahn gegeben, aber es gab das ein oder andere Meeting. Ich erinnere an Monaco, da hast du kaum eine andere Marke gesehen auf der Bahn. Also das war schon irgendwie krass. Aber wenn man in der Szene drin ist, da hat man jetzt schon vor ein paar Monaten, ich sag mal so August, September schon mitbekommen, dass natürlich auch viele große Sportartikelhersteller in der Krise gelitten haben. Klar, die konnten online noch Sachen verkaufen, aber da sind wir mal ganz ehrlich, also wenn die Läden geschlossen sind, der Online-Umsatz bei den verschiedenen Herstellern, der egalisiert jetzt nicht das, was verloren geht, indem die Stores sonst geschlossen sind. Und deswegen gab es da bei einigen größere Kürzungen oder auch Strategiewechsel. Bei Nike, muss ich sagen, habe ich das in der Szene schon länger gehört, dass da wohl nicht nur Kürzungen in Kraft treten sollten, sondern generell Laufen inzwischen etwas herabgestuft wird. Da wurde auch im internationalen Management des Running Departments ein paar langjährige Köpfe, die da 15 oder 20 Jahre am Ruder waren, wurden da gegangen, sage ich jetzt mal.
Ja, ich glaube, es war noch ein Hauch anders. Die Freunde von Nike haben halt einen Menschen gehabt, der, wie du sagst, über fast 3 Jahrzehnte den gesamten Bereich Leichtathletik verantwortet hat. Ja, richtig. Und der gehört zu den Entwicklern der großen Marke Nike. Der ist nicht gegangen worden, sondern der ist selber gegangen, weil er nicht mehr wollte. Man muss das mal verstehen. Die haben ja nicht nur Sportartikel verkauft, sondern die haben die ganze Sportart, vor allen Dingen die Laufszene, komplett mitbestimmt. Da sind die Präsidenten und die wichtigen Angestellten des Weltverbandes und der nationalen Verbände ein- und ausgegangen, weil sowohl der amerikanische Leichtathletikverband, der kenianische Leichtathletikverband, aber auch große Teile des Weltleichtathletikverbandes bei denen in Vertrag waren. Ja, die haben halt alle Geld bekommen oder eben große Sponsoring-Budgets. Und solche Menschen, einzelne Figuren, haben die Entwicklung der Leichtathletik, die Professionalisierung der Laufszene maßgeblich mit beeinflusst.
Und manch einer würde vielleicht auch sagen, die Schuhregularien.
Ja, auch das. Ja, und der ist dann halt gegangen im vergangenen Jahr und hat natürlich eine riesen Lücke hinterlassen, weil das wohl ein Alpha-Alpha-Typ war, der keine Leute hat nachrücken lassen. Ja, das war dann halt auch die Auseinandersetzung, weil ja auch der General Director von Nike gegangen ist.
Richtig.
Ende 2019 war das aber, glaube ich, schon.
Parker, ne? Ja,
und dann war kein Nachfolger da und es waren keine Menschen da, die die entsprechenden Lücken ausfüllen konnten. Ja, weil das ist ja nicht nur Macht, sondern einfach auch eine Linie. Ja, wo gehe ich hin? Und in dem Kontext hat Leichtathletik im Gesamtkonzern von Nike wohl extrem an Einfluss verloren.
Ja, und das führt jetzt dazu, weswegen ich das Thema aufgreife. Es gibt inzwischen bei letsrun.com eine eigene Kategorie, die auch ständig geupdatet wird. Ich habe eben nochmal drauf geschaut. Es gibt immer neue Namen, und zwar große Namen, die ihren Ausrüster jetzt zum Jahreswechsel gewechselt haben oder noch dabei sind zu wechseln. Es gibt auch natürlich ein paar andere. Es gibt Leute, die von Adidas weggehen. Es gibt Leute, die von Saucony oder wohin weggehen. Aber es gehen ultra viele von Nike weg oder haben keinen neuen Vertrag bekommen. Da gibt es natürlich viele Facetten. Und zwar nicht nur Läufer, sondern jetzt auch Leute, wo man leichtathletisch auch schon lange kennt, weil die, finde ich, schon eigentlich eine ganze Ära geprägt haben, was man, wo ich jetzt nicht habe unbedingt kommen sehen, weil die sind mit der Marke schon so verwachsen, dass man das sich gar nicht anders vorstellen konnte. Zum Beispiel hier gerade Renaud Lavillenie. Also der ist, glaube ich, seit ich denken kann bei Nike, muss ich sagen, und das ist das Letzte, was man erwartet, aber hier auch hier Piotr Lisek, also auch ein Stabhochspringer, der absolute Weltspitze ist, beide nicht mehr bei Nike, und es gibt auch ein ganz großes deutsches Aushängeschild der deutschen Laufszene, die wahrscheinlich viele logischerweise schon lange mit Nike verbinden, nämlich Gesa Felicitas Krause, und jetzt wirst du weißt es natürlich schon, es gibt einen neuen Player, möchte ich sagen, der plötzlich für viele, also zumindest für mich, überraschend extremst massiv in diesen Markt dringt, weil tatsächlich ein hoher Prozentsatz dieser Ex-Nike-Athleten plötzlich mit dieser Marke unterschreiben, die aber irgendwie gar nicht mehr auf dem Radar waren, muss man ganz ehrlich sagen, nämlich
der springende Puma von Herzogenaurach.
Also ich fand Puma war doch wirklich gefühlt seit, ich weiß gar nicht, kann ich gar nicht sagen, wie lang, aber seit wahrscheinlich 5, 6, 7 Jahren überhaupt nicht mehr irgendwie auf dem Radar,
im weitesten Sinne. Für euch Läufer. Für uns Läufer primär, man darf ja nicht vergessen, Puma war ja extrem engagiert rund um Usain Bolt, logischerweise. Ja, weil sie da ja, als er noch sehr, sehr jung war, eine Nase hatten, dass das funktionieren konnte. Dann ja
hat sich für sie natürlich vielfach ausgezahlt zu der Zeit damals.
Ja, auch im Trend, weil der ja nicht nur ein herausragender Sprinter war, sondern eben auch cool war. Plus die gesamte jamaikanische Leichtathletik, ja, die ja da mit, und das war ein großer Fokus, ja. Aber zwischenzeitlich war ja Puma mal auf dem Weg, eine eher, wie soll ich sagen, Fashion-Linie zu machen.
Lifestyle-ig,
eher so im Fitness-Sport unterwegs, ja, als jetzt wirklich in der Kernlaufszene unterwegs. Aber spannend, eine ganz spannende Entwicklung, ja.
Bin gespannt, wenn man mal wieder Puma-Laufschuhe auch in einem normalen Laufgeschäft finden wird, weil das habe ich jahrelang nicht mehr gesehen. Da findest du alles. Da findest du Hoka, Saucony, New Balance, Nike, Adidas, was auch immer. Aber Puma, ein Puma-Laufschuh habe ich da wirklich schon Jahre nicht mehr gesehen. Ich glaube, das ist eine spannende Entwicklung. Da darf man gespannt sein, wo das noch hinführt. Auch mein, sozusagen, wenn man so will, Trainingskollege oder zumindest auch beim gleichen Coach, Sondre, der hatte das mir in Sestriere letzten September schon angekündigt, dass die Zeichen eher auf Wechsel stehen. Auch ein interessanter Move, der vielleicht sogar noch ein bisschen exotischer ist, der sich nämlich für gar keinen Schuhhersteller entschieden hat, sondern für einen norwegischen Bekleidungshersteller, Sportbekleidungshersteller, nämlich Björn Dähli, den man vielleicht noch kennt, wer sich an Langlaufen oder für interessiert hat, der da eben so eine Outdoor Sportbekleidungsmarke entwickelt hat, der natürlich zukünftig Schuhe tragen kann, die er einfach möchte. Aber bin gespannt, wie Puma Impulse setzen wird. Und unter anderem auch interessant, On hat den Schweizer Rekordhalter im Marathon unter Vertrag genommen, nämlich den Tadese Abraham, der sonst auch immer bei Adidas war. Auch eine interessante Entwicklung. Bei dem sieht man gerade auf Instagram relativ viel von seinem Training in Äthiopien. Und bin da auch gespannt, wann da die ersten Carbon-Modelle kommen.
Carbon von On gibt's schon.
Ah, gibt's
ja,
schon.
Den gibt's okay, schon ein bisschen länger. Der ist nicht mit, ja, wohl. Also ich habe vergleichsweise viel sogar Online-Werbung gesehen von dem Carbon-Modell von On. Da gab es ja auch eine spannende Entwicklung. Roger Federer als Schweizer bei der Schweizer Firma ist ja da anteilshalber geworden. Da habe ich dann auch gedacht, geht es jetzt vielleicht nochmal auf einen anderen Zweig? Also nicht nur Laufen und Triathlon, sondern in Richtung Tennis. Da bin ich nochmal gespannt. Das ist ja noch nicht vorbei, weil der spielt ja noch. Das kann alles noch kommen. Also jedenfalls eine Menge in Bewegung. Ich für meinen Part kann sagen, ich habe keinen Ausrüsterwechsel gemacht. Du auch nicht. Ich bin immer noch bei meinkonto.de. Ja. Und sagen wir mal so, die Mittel sind auch knapper geworden da bei meiner Firma. Aber wo wir schon bei geschichtlichen Aufarbeitungen sind, ja, für alle, die es nicht wissen, Puma und Adidas ist hervorgegangen von zwei Brüdern, die sich nicht grün waren, sitzen beide in Herzogenaurach, nur durch den Fluss getrennt und da finden beide, sind ja beides Weltkonzerne, ja, der deutschen Sportartikelbranche ihre Heimat. Also das ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich.
Vor allem, wer schon mal in Herzogenaurach war, das ist ja bei mir schon häufiger mal vorgekommen, es ist jetzt nicht so eine Metropole, wie man sich das vielleicht vorstellt, wo solche Global Players sitzen, sondern es ist doch ein sehr beschauliches, schönes, schnuckeliges Dörflein in der fränkischen Prärie, sage ich jetzt mal. Ich war natürlich logischerweise noch nie am Puma Headquarter, aber ich war schon oft natürlich bei Adidas und gerade was die inzwischen oben, also in der ehemaligen Kaserne, im ehemaligen Kasernenareal, was sie da aufgekauft haben, inzwischen über die Jahre entwickelt haben, ist absolut beeindruckend. Ich meine, hilft jetzt nicht, wenn ich euch das hier erzähle, weil ihr kommt da ja nicht rein, wenn du da nicht irgendwie eine Akkreditierung für hast, aber der alte Firmensitz ist ja inzwischen, glaube ich, komplett abgegeben. Ich glaube, das wurde verkauft an Schaeffler, also im Ortskern, weil man da halt nicht wachsen konnte und da wurde ja schon vor Jahren oben diese World of Sports kreiert und wird immer noch weitergebaut und da wurden jetzt zwei sehr, sehr, sehr große Gebäudekomplexe eröffnet, ich glaube 2019 noch und das ist schon, also das ist ein riesen Campus, das ist absoluter Wahnsinn, vor allem wenn man im Sommer da ist, wo dann halt auch auf dem Campus ist halt einfach ein Leichtathletikstadion, ein Fußballplatz, da ist Beachvolleyballfelder, es gibt einen riesen Gym, also ich glaube für die Mitarbeiter auch sehr hohe Qualität, was du da drumherum noch machen kannst.
Ja, tatsächlich hat da ja sogar auch Wettkampfsport stattgefunden, das ist ja im letzten Jahr, also 2020, leider dann nicht fortgeführt worden, aber die wollen da schon so kleine Geschichten durchaus hin und wieder mal stattfinden lassen, um die Leute auch mal ein bisschen näher wieder an sich ranzulassen und zu holen, aber im Moment sind wir davon ja sehr, sehr weit entfernt, logischerweise.
Immer noch zu weit entfernt, leider,
So, und dann müssen wir natürlich eine Sache noch aufklären, richtigstellen und Da ich einen kleinen Hang zu Sportgeschichte habe, in diesem Fall zu Marathongeschichte,
also
mache ich das sehr gerne.
Also Ralf hat wirklich reingekniet, richtig reingekniet.
Ja, ich bin ja auch in meine Ehre gepackt worden, weil ich natürlich auf schlau gemacht habe und was falsch erzählt habe. Ja,
wir haben diverse Zuschriften
bekommen. Ja, und ich bedanke mich da auch sehr für, weil es war, also das, was ich erzählt habe, war definitiv nicht ganz korrekt. Da ging es ja erstmal darum, wie ist eigentlich die jetzt gebräuchliche und von euch allen so geliebte Distanz von 42,195 Kilometer entstanden. Und ich habe gesagt, das war, weil es vom damaligen Olympiastadion zum Buckingham Palace ging. Das ist schon mal falsch.
Geht gut los.
Ja, das ging schon mal super los. Ja. Also richtig ist, dass es wegen der königlichen Familie diese besondere Maßeinheit gibt. Ja, richtig ist auch, dass es die Distanz vom Olympiastadion bis zu einer königlichen Immobilie gab. Ja, aber es war nicht Buckingham Palace, sondern Windsor Castle.
Ja? Okay.
So, und da fangen schon die wirklichen Eigentümlichkeiten an. Denn das Haus Windsor stammt als Adelsfamilie tatsächlich richtig aus Deutschland. Nämlich, das ist nämlich das Adelshaus Sachsen-Coburg zu Gotha.
Okay,
und dieses Adelshaus wurde dann in England Windsor genannt. Ja?
Okay.
Das ist erstmal die royale Hintergrundgeschichte. Tatsächlich war der damalige König, wir reden über das Jahr 1908, da waren die Olympischen Spiele in London. Und der König war Edward der Siebte. Und der war der erste König aus diesem Adelsgeschlecht Sachsen-Coburg zu Gotha, der den Königsthron bestiegen hat. Ja, also damals sehr große Familien, sehr große Adelsranking, was Prinzen und Prinzessinnen anging, große Adelshäuser, schlimme Ränkespiele, wie da junge Menschen in diesen Adelshäusern untereinander verbandelt wurden, um Abhängigkeiten, auch politische Abhängigkeiten, quer über den ganzen Kontinent zu haben. So kam halt eben dieser Einfluss eines aus Deutschland stammenden Adelsgeschlechtes überhaupt bis auf den Thron des britischen Empires. Tatsächlich ist Edward der Siebte nicht etwa in Deutschland geboren, sondern der ist im Buckingham Palace geboren. Ja, also
Wahrscheinlich
hatte ich das in Erinnerung. Nee, ist klar. Ja, also Quatsch, war einfach falsch. Also tatsächlich hat dieser Lauf stattgefunden von der Ostterrasse des Windsor Castle bis ins White City Stadium. Das war das Olympiastadion, ja. Und im White City Stadium endete der Marathonlauf der Olympischen Spiele 1908 vor der königlichen Loge. Ja, soweit ist das schon mal alles richtig. Aber warum hat das Ding am Windsor Castle und zwar an der Ostterrasse des Windsor Castle stattgefunden?
Weil da Sonne war.
Da geht es, ja, sagen wir mal, das hätte eine Facette sein können, aber da gehen die Überlieferungen schon deutlich auseinander.
Okay.
Die einen sagen, dass die Königsfamilie unbedingt wollte, dass die Kinder auch den Start sehen konnten, ja, und dass Prinzessin Mary unbedingt wollte, dass der Start vor dem königlichen Kindergarten, der an der Ostterrasse war, stattfinden sollte. Es gibt auch tatsächlich Bilder, aber gemalte Bilder, wo sie vor dem Startband steht, also Prinzessin Mary, die da damals 11. Ja.
Oh.
Das erscheint dann schon relativ unglaubwürdig, dass sie gesagt hat, ich möchte aber gerne, dass der Marathonlauf der Olympischen Spiele, ich kann mir kaum vorstellen, dass sie wusste, was das war, ja, da vor meinem Fenster stattfindet. Ja. Andere, sehr viel pragmatischere Ansätze sagen, das haben die deshalb dahin verlegt, weil es im Innenbereich des Windsor Castle war und da die Zuschauer viel besser abgehalten werden konnten von der Startumgebung des Olympischen Marathonlaufs, weil das schon eine größere Veranstaltung war. Die Olympischen Spiele 1908 waren eigentlich so von der Zuschauerausprägung her, 2012, also sehr viel später, haben wir das ja auch gesehen, fantastisch angenommen, die ersten Spiele, die wirklich groß waren. Ja, weil 1904 St. Louis, ganz kleine Spiele, sehr wenig teilnehmende Nationen. 1900 Paris war im Rahmen der Weltausstellung, das fiel kaum auf, das war so die Sportsprengsel in der Weltausstellung. Der Marathonlauf war so schlecht ausgeschildert, dass die Leute mehrfach nicht wussten, wo es lang ging und dann auf Bürgersteigen und auf Autostraßen rumgerannt sind und nicht wussten, was da Tango war. Jedenfalls bei beiden Austragungen, sowohl 1900 als auch 1904, wurde eine vergleichbare Strecke wie bei der ersten Austragung der modernen Olympischen Spiele in Athen, nämlich roundabout 40 Kilometer gelaufen. Okay. Und diese Verlängerung kam halt dadurch zustande, dass auf der einen Seite Menschen, die, sagen wir mal, dem royalen Treiben in Großbritannien nahe standen, unbedingt wollten, dass das Ziel vor der königlichen Loge in diesem White City Stadium war. Und dann geht es halt auch wieder auseinander, ob wirklich die königliche Familie wollte, dass das in Windsor Castle überhaupt stattfindet, oder ob das halt auch so eine Idee war, die ganze Stadt, denn wenn man sich das anguckt, von wo nach wo dieser Lauf tatsächlich war, dann spannt sich ein großer Bogen so von Osten über den nördlichen Teil der Stadt, wie so ein Halbkreis, bis ganz in den Westen, da war das White City Stadium. Und dann sagen viele, ja, Königin Alexandra hätte da maßgeblichen Einfluss gehabt, weil sie bei Zwischenspielen, die nicht offiziell waren, 1906 in Athen den Marathonlauf verfolgt hatte. Ja, das ist nicht als offizielle Olympische Spiele anerkannt, aber da hat sie Marathonlauf gesehen und hatte auf jeden Fall ein Faible für Läufer. Da kommen wir später nochmal zu. Das ist auf jeden Fall verbrieft, dass sie das hatte. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass es einfach darum ging, die Zuschauer wegzuhalten und man dann gesagt hat, okay, wir wollen einmal durch die ganze Stadt rennen und gehen dann zum Windsor Castle und lassen das dann vor der Ostterrasse, weil man sich da halt gut aufstellen konnte. Und ob jetzt Prinzessin Mary da eine Rolle gespielt hat oder nicht, ja, da sind wir schon.
Klingt gut,
da,
die Geschichte,
ja, da, aber sind wir, da sind wir schon mal, ja, meine Frau heißt so, also würde ich jetzt erstmal sagen, die Mary ist schuld. Ja. So, und dann kommen wir ja noch zu den Yards, ja, weil wir reden ja dann hinten über Yard-Maße. Wir reden ja jetzt nicht über Kilometer und Meter, weil in Großbritannien ja alles immer etwas anders, nämlich in Meilen und in Yard gemessen wird. Wir haben es hier mit etwas mehr als 26 Meilen zu tun, um genau zu sein, 26 Meilen und 385 Yards. Diese 385 Yards waren exakt die letzten Meter, die im Olympiastadion selber zurückgelegt wurden. Und zwar wurde zu dem Zeitpunkt noch nicht im Gegenuhrzeigersinn auf der Olympiabahn gelaufen, sondern mal so, mal so. Ja?
Oh, okay.
Und um die Sicht der königlichen Loge zu verbessern, hat man gesagt, man läuft das Ding im Uhrzeigersinn zu Ende. Also nicht im normalen olympischen Sinne im Gegenuhrzeigersinn, sondern im Uhrzeigersinn. Und das waren 385 Yards und nicht wie andersrum 585 Yards. Und jetzt kommen wir zur relativ verbrieften Geschichte dieses Marathonlaufes selber. Nämlich, dass ein kleiner Italiener, Dorando Pietri, als erster unter dem großen Jubel der Menschenmassen, die auch außerhalb des Stadions waren, auf die Ziellinie zustrebte und schon leicht torkelte. Ja, und man kennt ja aus vielen anderen Gelegenheiten die Begeisterung für Menschen, wenn sie sehen, okay, da struggelt einer aber richtig, ja, wird es ein Happy End oder nicht? Also kam Dorando Pietri ins Olympiastadion rein und hat erstmal den falschen Turn genommen. Ja, also ist halt so, wie er dachte, dass man im Olympiastadion läuft, nämlich rechts rum, ja, gelaufen. Ja. Aber nein, er musste links rum. Und er war schon ziemlich durcheinander. Ein sehr versierter Beobachter hat da auch Beobachtungen gehabt, wie nach innen gedrehte Augen, völlig gelbe Hautfarbe. Es ist später bekannt geworden, dass Pietri sich selber mit Strychnin gedopt hat. Gab damals noch keine Dopingliste, nichts, aber er hat sich davon versprochen, Schmerzen besser auszuhalten und dadurch dann halt ausdauernder zu sein. Strychnin, Leute, überlegt euch das mal. Ja, das ist hochgiftig, das Zeug, aber die Menge macht ja das Gift, logischerweise. Dann hat er also nicht nur den falschen Weg eingeschlagen, sondern ist dann mehrfach hingefallen, weil er so stark torkelte, dass er hingefallen ist. Dann haben ihm Zuschauer, Kampfrichter, Helfer immer wieder auf die Beine geholfen. Und ihn vorwärts geschoben, mehrfach, 4-5 Mal auf diesen 385 Yards. Ja. Daraufhin ist er disqualifiziert worden.
Ja. Ja. Also Klassiker. Ist heute immer noch so, ne?
Ja, genau. Klassiker, ja. Ist heute völlig überraschend immer noch so. Du darfst einem nicht aufhelfen oder helfen. Ja. Wird bei Straßenläufen kommt es immer mal wieder zu solchen Szenen, dass dann doch einer meint, ach komm, dem helfe ich schnell über die Ziellinie. führt zur Disqualifikation. Der Olympiasieger heißt John Hayes. Erinnert sich kein Mensch mehr dran. Ja, nee. Amerikaner, der dann nachher die Goldmedaille bekommen hat. Dorando Pietri aber hat am folgenden Tag von Königin Alexandra einen riesengroßen Goldpokal bekommen für seine besondere Anstrengung und für sein Wirken im Sinne des Marathons. Diese Begebenheit wurde praktisch weltweit übermittelt und berichtet und hat zu einem Marathonboom geführt. Und ich sag mal, ist ein Grundstein dafür, dass Marathon zu so einer Riesenbewegung geworden ist, wie wir sie heute kennen. Ja? Manifestiert wurde dann diese tatsächliche Streckenlänge von 42,195 Kilometer erst deutlich später, nämlich auf dem Kongress des Leichtathletik-Weltverbandes 1921, weil man dann gesagt hat, hey Leute, was denn jetzt? Was ist jetzt die Marathon-Distanz? Wir, ja? Wir müssen uns mal auf irgendwas einigen. Und wir hatten das ja letzte Woche schon gesagt, das ist sicher auch ein Verdienst der Briten, die immer darauf bedacht waren, Regeln im Sport einzuführen, ja, was auch zu den Entwicklungen in vielen Sportarten beigetragen hat. Und dann wurde 1921 bei diesem Kongress die Distanz von 42,195 Kilometer oder 26 Meilen und 385 Yards als das Heiligtum allen Laufens
definiert
und manifestiert und in Stein gemeißelt. So war das.
Also ich, ja, für viel neue Informationen für mich hätte ich alles nicht gewusst. Weder die Geschichte, wie das zustande kam, noch wer das damals gewonnen hat. Aber wobei John Haynes sagt mir sogar vom Namen eher noch was als
Hayes. Ne? Hayes, ja, ja. Haynes war ein anderer, das war ein Sprinter, der viel später kam. Ja? Also John Hayes, okay, den Namen hatte ich ehrlich gesagt vorher auch noch nie gehört. Ah, ja, der spielte keine Rolle, der ist auch danach nicht mehr sehr groß in Erscheinung getreten. Dorando Pietri findet ihr in jedem Buch, da gibt es auch tatsächlich Filmaufnahmen von diesem Lauf und auch von den letzten Metern, wo ihr da zusammenbricht. Kann ich in einen Post reinmachen, habe ich schon aufgenommen dafür, ja, damit ihr mal seht, wie der da rumtorkelt. Also wirklich krasse Geschichte. Davon gibt's reichlich bei Marathonläufen. Ja,
ja, ich wollte gerade sagen,
da sollen Leute erst einen Tag vorher ankommen und nichts zu essen kriegen. Das ist Wahnsinn.
Soll auch passieren. Besondere Herausforderung für so einen Marathontag. Dann. Und ja, zum Thema besondere Herausforderung würde ich doch sagen, das ist ein halbwegs gutes Stichwort, glaube ich, um tatsächlich auf ein bisschen ernsteres Thema überzuleiten. Und wie schon eingangs angekündigt, uns jetzt den Dominik dazu zu holen, mit dem wir heute mal über seine Erfahrungen mit einer Covid-19-Erkrankung und vor allem auch, wie man sich davon wieder erholt und wieder zum Sport findet, unterhalten wollen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir starten mal ins Gespräch.
Da bin ich ein bisschen froh, Philipp, dass du diese Erfahrung noch nicht machen musstest, nämlich was passiert, wenn man nicht nur einen falsch positiven Test hat, das hatten wir ja schon mal einmal, das ganze Thema, sondern wenn man tatsächlich erkrankt und was das für Auswirkungen hat und was vor allen Dingen dann mit dem Körper passiert, wie schnell man wieder zurückkommen kann, was man tun oder lassen sollte. Und wir sind wirklich sehr glücklich, dass Dominik uns gesagt hat, ja, ich erzähle euch das alles und das ist ja sicher auch wichtig für den Rest der Gemeinde. Erstmal herzlich willkommen, Dominik Ressler. Erzähl einfach mal, wer du bist, was du machst im normalen Leben, also ohne diese ganze Corona-Geschichte erstmal.
Ja, hallo Ralf, hallo Philipp. Danke erstmal, dass ich heute dabei sein darf. Kurz mal was zu mir. Mein Name ist Dominik, hast mich ja gerade schon vorgestellt. Ich bin 32 Jahre alt, komme aus der Ecke von Koblenz. Den Ort näher, braucht man gar nicht erklären, weil den kennt sowieso keiner, deswegen Koblenz sagt den meisten was. Ja, ich bin von Beruf Physiotherapeut, arbeite in Koblenz in einem ambulanten Reha-Zentrum Richtung Orthopädie, Chirurgie und auch Onkologie. Ja, und neben der Arbeit als Physiotherapeut und neben der Arbeit als Daddy, laufe ich natürlich auch gerne, mache auch ein bisschen Triathlon seit 2017.
Sehr vernünftig, sehr vernünftig.
Ja, man muss ja zweigleisig fahren heutzutage, ne?
Naja, wenn man schon aus der Nähe von Koblenz kommt, da gibt es ja sehr schöne Fahrräder, ja, bei der kleinen Schmiede Canyon. Ne? Philipp hat da natürlich keine Verortung zu, ja.
Genau. Ich hätte jetzt irgendeinen Namen mal in den Raum geworfen, ich habe aber keine Ahnung. Um das
für die Laufgemeinde einzunorden, sowohl der Kollege Jan Frodeno fährt dieses Rad, aber auch Daniela Bleimel, die beste Deutsche der letzten Jahre, oder die, wie heißt denn noch unser letzter Weltmeister, den habe ich jetzt, ist mir der Name doch glatt entfallen. Patrick Lange, der fährt auch so ein Ding, ja, die Wahnsinnsmaschine aus Kanada, Lionel Sanders, also die fahren halt alle diese Räder, ja, außer einem World Tour Team und so weiter und so weiter. Also da ist ziemlich was los. Ja.
Genau, ich könnte dich jetzt noch neidisch machen. Ich habe es circa eine Minute von meinem Reha-Zentrum zu kennen.
Aber weißt du was? Es ist besser, dass das nicht so nah ist bei mir. Ja,
ja, ich war auch knapp einen Tag, nachdem das neue Rad vorgestellt war, drüben und war schon kurz davor, mal zuzuschlagen. Aber da habe ich von meiner Frau das Verbot bekommen.
Ja, um das kurz zu erzählen, weil wir es ja gerne mit unseren Frauen haben. Ja, als ich mein letztes Fahrrad abgeholt habe, da wusste sie nicht, dass ich eins bestellt habe, und habe ihr an einem freien Tag angeboten: Schatz, wollen wir nicht mal zum Shoppen nach Koblenz fahren? Ich wusste ja, dass es da auch eine ganz nette Fußgängerzone gibt und da war kein Lockdown, alles offen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns mal kurz hier eben in diesem Fahrradladen vorbeischauen. Ja, da stand dann mein Fahrrad, das wird dann so präsentiert, das ist dann so auch so aufgebockt und so, ne, schön, ja, fast so ähnlich.
Mit so einem Tuch drüber.
Und es war auch alles cool, bis wir zur Kasse kamen und sie die Ziffern gesehen hat. Ja, und die dann so, sag mal, hast du sie doch alle? Ja, deshalb fahren wir hin, du hast mir irgendwas erzählt. Ich konnte es dann mit dem Erwerb eines sehr schönen Mantels für sie einigermaßen kompensieren, aber es ist Legende, dieser Besuch jedenfalls. Ja.
Und da stand wahrscheinlich der Mantel nicht in Relation zum Fahrrad.
Doch, doch.
Nein. Okay.
Nein, es
ist aus was war der Mantel?
Nicht, nur im symbolischen Wert. Ne? Also du bist ja praktisch so ein klassischer Läufer, ja, mit der Dreifachbelastung, die wir oft beschrieben haben, ja, soziales Leben, das sicher auch seine Zeit fordert, plus Job, der, wie ich weiß, auch sehr anstrengend ist, also körperlicher ist, den du da machst, ja, plus Laufen auch noch obendrein, ja. Was sind so deine Distanzen, was hast du gemacht, wie viel hast du trainiert?
Ursprünglich bin ich eigentlich vom Marathon gekommen, also ich habe 2014 meinen ersten Marathon in Frankfurt gemacht. Es war damals so ein Weihnachtsgeschenk, was ich mir von meinem Vater gewünscht hatte. Und ja, dann hatte ich erstmal 2 Jahre Marathon-Abstinenz irgendwie gehabt. Und 2016 kam dann noch mein Vater auf die Idee, ja, mit nach Boston zu fliegen. Und dann bin ich mit ihm damals einen Boston-Marathon gelaufen, habe im gleichen Jahr noch Berlin gemacht, also somit auch meine Major-Reise gestartet. Ja, und 2017 war dann irgendwie so mal die Situation, dass ich die Chance hatte, an den Startplatz für einen Triathlon zu kommen. Und dann habe ich erstmal mit einer Jedermann-Sprintdistanz im Triathlon angefangen. Das war dann so das Jahr 2017. 2018 habe ich dann noch Chicago-Marathon gemacht, also den dritten Major. Und im gleichen Zuge, wo ich Chicago gelaufen bin und schon wusste, dass ich dann im Frühjahr 2019 Papa werde, habe ich mich doch einfach mal für ja circa 2 Monate nach Geburtstermin für eine Mitteldistanz angemeldet im Kraichgau.
Und das ist aber auch ja auch gleich noch eine schön herausfordernde Mitteldistanz, ja. Da ist nicht so ohne. Ne?
Ja, also das war so der nächste Schritt. Also ja, Sprintdistanz, Jedermann-Distanz. Und ich habe immer mal gesagt, ich würde gern, wenn ich eine Mitteldistanz mache, im Kraichgau starten. Gerade weil Wiesbaden auch nicht mehr in der Nähe als Rennen ja, angeboten wird. Und dann habe ich mir immer gedacht, okay, wahrscheinlich wird die Situation sein, direkt nach der Geburt kannst du es am ehesten machen. Im Nachhinein bin ich auch froh, dass ich es gemacht habe, weil wenn ich jetzt so mitbekomme, was meine fast 2-jährige Tochter von mir so einfordert, da wird das schon echt das Zeitmanagement, das alles unter einen Hut zu bekommen, ja. Und dieses Jahr war eigentlich eine, oder vielmehr letztes Jahr, also 2020, war eigentlich eine olympische Distanz geplant, die ja dann pandemiebedingt ins Wasser fiel.
Übrigens, meine erste Mitteldistanz heißt das ja eigentlich, ja, die mehr oder weniger halbe Strecke, habe ich auch tatsächlich ein paar Wochen nach der Geburt meiner zweiten Tochter gemacht. Und die Tage um die Geburt herum habe ich nicht trainiert. Und das war wahrscheinlich die beste Erholung, die mein Körper hatte, weil vorher hatte ich relativ viel gemacht und war schon so ein bisschen aua, ja. Und dann habe ich da 3 oder 4 Tage nichts gemacht und danach hast du ja dann sowieso, ne, Vater geworden, Hai und so weiter, ja. Dann hast du wirklich so einen totalen Push nochmal gehabt. Und an dem Tag hat es furchtbar geregnet und meine Frau musste dann immer mit dem klitzekleinen Kind zu einem McDonald's rein, um die zu stillen, ja, und dann wieder raus in dem Regenschirm darum gestanden. Also das ist sehr ähnlich, ja, kommt mir sehr bekannt vor.
Aber ich gebe dir recht, also bei mir war es genauso um die Geburt, dass ich 3 Tage drumherum oder vielmehr nur 2 Tage drumherum nichts gemacht hatte. Ich hatte eigentlich schon die Schwimmtasche am Tag der Geburt gepackt, die ich dann doch zu Hause gelassen hatte. Aber ich glaube, ich war 1 Tag oder 2 Tage nach der Geburt mal so für 2 Stunden bin ich dann doch ins Schwimmbad mal kurz verschwunden.
Ja, das kann man ja meistens so machen. Okay. Ne? Das, weil die, wenn die so genau, ganz klein aber, sind, sind aber, die ja sehr, sehr handlich, ja. Und
wie du gesagt hast, also diese Erholung, die hat einem echt dann gut getan und man ist danach sowieso glücklich und dann läuft das Training eigentlich auch viel, viel einfacher.
Ja, klingt ja erstmal nach einer wirklich sehr ambitionierten Karriere im Ausdauerbereich, ja. Und dann hat's dich dieses Jahr zerbröselt.
Genau. Also der Spaß, der ging eigentlich Ende Oktober los, dass im Rahmen ja von der Kita-Zeit oder Eingewöhnungszeit in der Kita von der Tochter auf einmal wir abends einen Anruf bekommen hatten, dass der Kindergarten erstmal zu ist, weil es einen positiven Fall gab. Und Tochter wurde daraufhin dann getestet, war positiv. Somit waren dann auch meine Frau und ich eben als Kontaktpersonen in Quarantäne und wir wurden knapp eine Woche später getestet und waren dann auch positiv.
Okay. Und jetzt meine Frage zuerst. Eure Tochter, hat man das gemerkt oder hat sie es gemerkt, dass das irgendwie Auswirkungen, weil man hört ja, wie gesagt, ich vollkommen unerfahren in meinem Bekanntenkreis, Umfeld von irgendwie Erfahrungen mitbekommen. Habt ihr alle das gleich erstmal gemerkt? Ich weiß ja, du hast mir schon ein bisschen was geschrieben, deswegen greife ich da noch nicht vor, aber oder deine Frau, Tochter, wie hat sich das bei denen ausgewirkt und dann, sag ich mal, wie hat sich's bei dir bemerkbar gemacht?
Also der Krux war gewesen, die Tochter hat circa 1,5 Wochen vor ihrer Testung hatte die mal für 2 Tage ja ein bisschen laufende Nase, wie man es eben bei den Kita-Kindern dann so kennt. Ne? Und die ist dann auch zu Hause geblieben, kam dann wieder eigentlich gesund in die Kita rein. Und als sie dann als Kontaktperson erstmal zu Hause war, hatte die auch nichts. Also da ging es gut, kein Husten, kein Naselaufen, gar nichts. Und auch als sie positiv getestet war, super, also keine Einschränkung gehabt. So wie man es oft auch hört, dass die Kinder eigentlich meistens keine Symptome auch zeigen. Wir wurden ja eine Woche später getestet und bei meiner Frau ging es so einen Tag vorher dann auch los mit Symptomen, leichte Erkältungszeichen und das hat sich dann eben eigentlich über die Zeit so weiter fortgesetzt und bei mir war es aber so, ich habe ja noch gedacht, als ich meinen positiven Test hatte, der Kelch wäre an mir vorbeigegangen, weil ich zu dem Zeitpunkt keine Symptome hatte. Bei mir sind erst knapp 5 Tage später Symptome aufgetreten.
Okay.
Also relativ spät auch zum Testergebnis.
Und war das dann von wie muss man sich das sag ich mal vorstellen? Also war das dann, wie du gesagt hast, bei deiner Frau ja zunächst moderate Erkältungszeichen oder so, hat sich das irgendwie dann negativ verstärkt entwickelt oder ist das dann, klingt das dann nach 1-2 Wochen wieder ab, so dass man so das Gefühl hat, okay, aber es zieht sich ja auch total unterschiedlich. Ich habe schon von Leuten gehört, da ging das nach 5 Wochen noch nicht wirklich so, dass man sich normal wieder gefühlt hat. Ich meine, klar, du wirst in der Zeit sicherlich ja, hast ja eh dann zu Hause sein müssen, logischerweise kein Sport gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie du Home-Gym-mäßig so ausgestattet bist, aber ist ja natürlich auch nicht ratsam zu der Zeit wahrscheinlich, aber wie hat sich das weiterentwickelt?
Also generell müssen wir erstmal sagen, dass von uns der Verlauf im Vergleich natürlich, wenn man jetzt hört, Intensivstation relativ milde ausgegangen ist. Mhm. Also wir haben Symptome gehabt, aber wenn man sich jetzt aktuell natürlich auch die Intensivstation anschaut, wie die ausgelastet sind, wenn man sich die Todeszahlen anschaut, haben wir wirklich eigentlich in dem Sinne Glück gehabt. Generell war es bei uns beiden so, dass der Verlauf wellenförmig war. Also du hattest manchmal so ein bisschen mehr Symptome, manchmal ein bisschen weniger Symptome. Es gab durchaus auch mal Phasen, wo ein Symptom weg war, was dann später wieder kam. Also bei mir hat sich das dann eigentlich so gezeigt, dass ich am Anfang, so am ersten Tag, wo die Symptome angingen, erstmal so ein bisschen die Nase am Laufen war und einen Druck und ein leichtes Brennen im Brustkorb hatte. Das war so eigentlich der erste Tag gewesen. Und das war eigentlich dann auch noch so im zweiten Tag auch noch präsent gewesen, wobei dann der Druck auch langsam weggegangen ist. Und dann war es bei mir aber wirklich an dem zweiten Tag abends schlagartig so, als hätte man mir in den Beinen den Stecker gezogen. Also ich beschreibe es eigentlich so, und das könnt ihr wahrscheinlich dann relativ gut nachvollziehen, als wärst du im Training mal so den ersten Long Run hast du wieder gemacht, so einen 30er, oder du wärst gerade einen Marathon gelaufen. Also wirklich, wo du merkst, die Beine sind einfach müde, du legst dich hin oder sitzt und permanent hast du eigentlich dieses Gefühl, die Beine sind eigentlich wie ausgelaugt. Und das hatte ich wirklich 2 Tage gewesen. Das war dann so, wo ich schon gesagt habe, okay, das passt auch nicht wie mal eine Grippe, die man mal hatte, wie auch sonst eine Erkältung. Das war schon relativ komisch gewesen. Ja, und dann 3, 4 Tage, am 3., 4. Tag vielmehr, war es dann so gewesen, wir hatten mittags was gegessen gehabt. Muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatte meine Frau auch schon keinen Geschmack mehr, keinen Geschmack und keinen Geruch. Okay, und okay. Ja, es gab zu dem Zeitpunkt was relativ Gutes zu essen, und ich habe noch gesagt, boah, das schmeckt richtig gut, aber auch so mit ein bisschen Witz dabei, weil ich wusste, meine Frau schmeckt nichts. Und dann hat die nur so gesagt, ja, danke. Und abends, beim Abendessen, dachte ich dann so, okay, du hast jetzt nicht so großen Appetit, aber isst mal was. Und dann hatte ich irgendwann mal einfach Bedarf nach Schokolade. Und dann hatte ich eine Zartbitter-Schokolade gegessen und dachte nur so, okay, du schmeckst irgendwie gar nichts, weil eine Zartbitter hat ja eigentlich schon so, ja.
Herben Geschmack, genau. Ne?
Und dachte ich, okay, das ist jetzt schon komisch, aber dachte erstmal, bildest dir ein. Hab mir als krassen Kontrast einfach mal einen Orangensaft eingeschenkt. Nicht mal die Säure geschmeckt. Und dann dachte ich so, okay. Hab noch ein Parfüm aufgetragen, auch nichts gerochen, und da wusste ich eigentlich Bescheid, okay, da schmeckst du gar nichts. Und dann war es eigentlich bei uns so gewesen, also, dass wir dann die nächsten Tage erstmal nichts geschmeckt haben, nichts gerochen haben. Also du hast dich eigentlich am Essen gefreut, dass es eine unterschiedliche Konsistenz hat. Also wenn es Nudeln gab, hast du gedacht, geil, endlich mal eine Nudel von der Konsistenz. Wenn es eine Kartoffel gab, auch geil, ne? Und beim Stück Fleisch hast du einfach mal gedacht, oh geil, endlich mal was Zähes. Hat alles nach Pappe geschmeckt. Also so ein bisschen wie Esspapier eigentlich. Ja, und da hatte ich eigentlich dann Glück, dass der Geschmack eigentlich so nach circa 1,5 Wochen, 2 Wochen langsam wiederkam. Bei meiner Frau hat es deutlich länger gedauert. Also die hat eigentlich so gefühlt, ich würde mal sagen, so 2 Wochen vor Weihnachten, also das war dann knapp 1,5 Monate nach unserer Infektion, erst wieder langsam Geschmack bekommen. Schmeckt mittlerweile auch alles, aber jetzt ist sie gerade in der Phase, wo sie beispielsweise viele Dinge nicht mehr mag. Also gerade Richtung so Zwiebeln, Knoblauch in Kombination mit ein bisschen Fleisch, dass du das eigentlich geschmacklich ja nicht mehr mag.
Okay.
Also das ist eigentlich so was bei ihr jetzt noch jetzt gerade präsent ist, ja. Und ich hatte dann zum Ende der Quarantäne dann wieder plötzlich Naselaufen gehabt, hatte dann auch wieder ein Brennen in der Brust gehabt. Und bei mir gab es eben so einen Tag, wo ich wirklich gesagt habe, da ging es mir mal schlecht. Also jetzt nicht, dass ich mich unbedingt ins Bett legen musste, aber wo ich schon gesagt habe, oh, einen ganzen Tag mit der Tochter dann in der Wohnung rumspielen, das schlaucht dann schon, aber wir hatten auch Glück, dass keiner von uns jetzt in dem Sinne Fieber hatte.
Nimm uns noch mal eben mit, was Sport angeht. Ja, wann hast du zum letzten Mal vor der Infektion also wirklich Sport gemacht, und wann hast du damit aufgehört, und wann ging es eigentlich damit wieder weiter?
Also es war so gewesen, ich hatte, jetzt bin ich gerade am Überlegen, in der Woche, wo meine Tochter in Quarantäne kam, da hatte ich noch eine Laufeinheit gehabt. Und im Rahmen dann, wo die Tochter in Quarantäne war, habe ich dann einfach zu Hause, weil ich mich auch so ein bisschen erstmal zurückgenommen hatte, wir haben hier, ich habe zwar eine Rolle hier, ich habe auch ein paar Hanteln, Terra-Bänder, auch einen Schlingentrainer, habe ich einfach mal noch paar Übungen gemacht. Und in dem Moment eigentlich, wo die Tochter positiv getestet worden ist, habe ich eigentlich das Training eingestellt, habe mich lediglich auch vielleicht ein bisschen Dehnen mal konzentriert oder ein paar Beweglichkeitsübungen, weil ich einfach mir schon fast sicher war, bei dem Kontakt, den du dann zu so einem 2-jährigen Kind hast, wäre es schon eigentlich ein 6er im Lotto, wenn du es eben nicht bekommst. Und da war ich dann eher doch, wo ich ein bisschen vorsichtiger war. Das heißt also, ja, knappe Woche oder beziehungsweise in der Woche, wo die Tochter in die Quarantäne kam, war dann die letzte Einheit gewesen.
Und wie läuft das aktuell? Bin ich jetzt nicht ganz auf dem Laufenden. Wenn du Covid-19 positiv getestet wirst, dann musst du natürlich wahrscheinlich 2 Wochen, schätze ich mal, in Quarantäne. Wirst du dann erst aus der Quarantäne entlassen mit einem negativen Test, den du nach 2 Wochen machen darfst? Mhm. Oder wie ist da das Prozedere? Weil ich denke mal, du wirst wahrscheinlich nicht versucht haben, vorher, also irgendwann wieder Sport für dich zu treiben, bevor du wahrscheinlich einen negativen Test hattest, würde ich jetzt mal annehmen, aber erzähl gerne mal.
Ja, also zu dem Zeitpunkt hat sich ja auch mittlerweile wieder vieles in diesen ganzen Richtlinien und so geändert, aber zu dem Zeitpunkt war es eben so, als Kontaktperson musst du 14 Tage in Quarantäne, währenddessen eine infizierte Person nur 10 Tage in Quarantäne geht. Das heißt, in dem Zeitpunkt, wo die unsere Tochter positiv war, ging für meine Frau und mich ging 14 Tage Quarantäne los. Und wir wurden knapp, ich sage jetzt mal 5 Tage später getestet. Und als wir dann positiv getestet worden sind, ging ab dem Tag nochmal für uns 10 Tage los.
Okay.
Und es ist so, die Maßnahmen zu dem Zeitpunkt waren so gewesen, dass du 48 Stunden vor Ablauf deiner Quarantäne, das kriegst du auch vom Gesundheitsamt mitgeteilt, darfst du keine Symptome haben. Will heißen Fieber, Husten, Schnupfen, irgendwas mit Auswurf.
Geschmack
zählt nicht dazu. Also Geschmack ist, das, okay. Weil das durchaus eine Langzeitfolge sein kann. Da habe ich auch mit denen nochmal explizit drüber diskutiert. Und bei uns war jetzt so der Fall gewesen, dass meine Frau außer eben den Geschmacks- und Geruchsverlust 48 Stunden vor Ablauf der Quarantäne keine Symptome mehr hatte. Dadurch, dass bei mir das alles 5 Tage Zeit verspätet kam, war ich 48 Stunden vor Ablauf der Quarantäne noch nicht symptomfrei. Das heißt, ich hatte immer noch Naselaufen und somit wurde bei mir die Quarantäne noch mal um knapp 4 Tage verlängert. Und es war aber auch bei mir so gewesen, dass das Gesundheitsamt sich auch ziemlich gewundert hat, dass bei mir so spät nach einem positiven Test die Symptome erst losgingen. Und ich wurde eigentlich auch 2 Tage vor dem zunächst ersten offiziellen Ende der Quarantäne noch mal getestet. Der Test war auch noch mal positiv gewesen. Und den Test hat man dann aber nicht noch mal irgendwie als neuen Startpunkt für 10 Tage genommen, sondern hat dann einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich mit dem Gesundheitsamt telefoniert habe, haben die dann gesagt, okay, sie bleiben noch mal 4 Tage in Quarantäne, melden sich bitte am letzten Tag noch mal von ihrer Quarantäne, wir besprechen das. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch keinen Naselaufen mehr, hatte eben nur noch ein bisschen Geschmacksverlust und Geruchverlust. Und konnte somit dann auch aus der Quarantäne entlassen werden. Und es wurde dann auch kein weiterer Test mehr gemacht, weil einfach das auch die Testkapazitäten in den ganzen Teststationen bei den Ärzten einfach sprengt.
Bist du dann in der Zeit von deinem Hausarzt betreut worden? Und was machst du eigentlich mit dem Sport? Hast du einen Trainer oder trainierst du dich selber oder nach Online-Plänen? Und wie hast du das kommuniziert und dann gehandhabt?
Also Betreuung, klar, hätte ich über einen Hausarzt machen können. Der Krux war da noch gewesen, dass ich erfahren habe, dass im Rahmen von meiner Quarantäne mein Hausarzt mit der ganzen Gemeinschaftspraxis dann auch geschlossen hatte, weil da auch ein Covid-19-Fall war. Ich muss immer dazu sagen, dadurch, dass es uns gut ging, wir mussten keine Medikamente nehmen. Ich glaube, ich habe einmal, wo ich wirklich einen Schädel hatte, eine Kopfschmerztablette eingenommen. Und ansonsten habe ich es eben mit Ingwer, Kurkuma, mit allen möglichen normalen Nahrungsmitteln auf die Reihe bekommen. Manchmal ein bisschen inhaliert, einfach, dass man das Gefühl hat, die Schleimhäute werden ein bisschen befeuchtet. Aber ich musste jetzt nicht den Arzt irgendwie kontaktieren. Wenn das jetzt der Fall gewesen wäre, hätte ich ansonsten hier ärztlichen Notdienst angerufen und die hätten wahrscheinlich dann irgendwas gesagt, wie ich da weiter vorgehe. Ja, und zu deiner Frage, Ralf, bezüglich Training. Bei mir ist es so, dadurch, dass ich eben auch im Bereich der Sportphysiotherapie weitergebildet bin, gerade im Bereich jetzt auch Trainingslehre, Trainingstherapie, habe ich mich natürlich auch viel in dem Bereich Ausdauertraining weitergebildet, gerade weil ich jetzt auch mit Leistungsdiagnostiken selbst arbeite. Und dadurch schreibe ich mir eigentlich meine Trainingspläne selbst. Somit musste ich eigentlich nur mit mir selbst kommunizieren.
Wie ist denn die Diskussion mit dir selbst ausgegangen?
Ich bin da in der Hinsicht eigentlich ein ziemlich vernünftiger Mensch. Also ich
Das sagen sie alle. Ja, die kenne ich. Da vorne sitzt einer. Siehst du den, der da sitzt?
Ja. Also bei mir ist es so, dass ich mittlerweile, also es hat angefangen wirklich auch damals mit der Vorbereitung im Boston-Marathon, dass ich so bei kleinsten Infektzeichen, auch wenn man sich noch gut fühlt, erstmal mich aus dem Training ausklinke. Und gerade bei dem Thema Covid-19, es ist ja noch alles alles am Erforschen. Das ist ja noch gar nicht alle, sind ja gar keine Erkenntnisse bislang da, keine umfassenden Erkenntnisse. Habe ich natürlich auch in der Zeit ein bisschen recherchiert. Ich habe noch ein bisschen Kontakt auch zu einem ehemaligen Patient, der als Bundeswehrarzt arbeitet und der mir da auch nochmal so ein paar Informationen gegeben hat, der zu dem Zeitpunkt mal 2 Wochen auf der Intensivstation in Koblenz im Einsatz war und gesagt hat, er hat festgestellt, dass viele Patienten mit Covid-19-Erkrankungen Veränderungen im EKG hatten. Und dann habe ich eben so ein bisschen recherchiert, ein bisschen geschaut, gibt es irgendwelche Leitlinien, gibt es Studien, die die Empfehlung da auch aussprechen. Und da bin ich dann auf ein Positionspapier gekommen vom Wissenschaftsrat von der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention und der Medizinischen Kommission vom DOSB. Und die haben im Mai letzten Jahres so eine Empfehlung rausgesprochen, was natürlich noch nicht auf einer umfassenden wissenschaftlichen Grundlage basiert, aber wie man einfach da auch vorgehen kann, wenn man eine Covid-19-Erkrankung hat, wann man wieder mit dem Sport starten soll, was für vielleicht auch ärztliche Untersuchungen stattfinden sollen, ja.
Ja, da fängt ja jetzt an, wirklich spannend zu werden, logischerweise. Ja, also klar, das war ja noch zu einem Zeitpunkt, wo man noch weniger wusste als jetzt. Wir sind jetzt gute 8 Monate weiter als zu dem Zeitpunkt des Positionspapiers. Ich habe noch nicht so ganz viele Dinge, die jetzt auf Sport bezogen sind, neu publiziert gesehen. Das ist ja jetzt auch nicht logischerweise der erste Fokus, der da gelegt wird. Im Gegenteil, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja eher so, dass Sport keine gute Beleumundung hat, ja, weil das ja oft mit diesem Neidfaktor auf Profisport und insbesondere auf Fußball verbunden wird. Aber so viele forschungsmäßige Auseinandersetzungen habe ich da bis jetzt noch nicht gesehen. Da es gibt jetzt immer wieder Fallschilderungen, so wie du das jetzt ja hier bei uns freundlicherweise auch machst. Wir hatten mal von einem der britischen GEA den Fall, der ist aber sehr schwer krank gewesen, also auch richtig mit Intensivstation und so. Den hat es richtig zerbröselt. Der hat fast 4 Monate gebraucht, um einigermaßen wieder joggen zu können. Deshalb ist das ja noch alles wirklich in einem Frühstadium, dass man sagen kann, wir haben es erstmal mit Schilderungen zu tun, mit Leuten, die Erfahrungen gesammelt haben und die diese Erfahrungen teilen, was ja schon auch total wertvoll sein kann.
Ja, ich habe dann auch nochmal so parallel natürlich recherchiert, weil jetzt nur auf ein Papier sich zu stützen, ist eben auch nicht so empfehlenswert, aber auch in Amerika haben sich viele Sportkardiologen zusammengetan und haben eigentlich sind fast zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen von den Empfehlungen, wie du da vorgehen solltest von den Untersuchungen. Also in der Gesamtheit, haben die alle schon die gleiche Meinung. Klar, der eine empfiehlt vielleicht noch eine Untersuchung mehr, aber schwerpunktmäßig basieren die Untersuchungen alle auf den gleichen Prinzipien. Ja.
Das heißt, eine Eingangsuntersuchung wieder machen, bevor man wieder anfängt oder selber versuchen, weil das hängt ja auch dann ganz maßgeblich von der Schwere der Erkrankung ab, logischerweise.
Ja, wobei, ist ganz interessant eigentlich, dass schon die meisten Organe, die ja betroffen werden oder am häufigsten betroffen sind, sind eben Lunge, Herz-Kreislauf-System. Und man muss einfach mal unter dem Aspekt von so einer sportlichen Leistungsfähigkeit ja auch schauen, dass vielleicht schon kleine Veränderungen im Lungengewebe, also Verengung im Lungengewebe, schon große Belüftungseinschränkungen verursachen können und somit natürlich auch die Atemökonomie einschränken kann. Und gerade jetzt auch im Leistungsbereich, ne, also wenn Philipp auf einmal, keine Ahnung, irgendwie ein paar Prozent weniger Lungenvolumen hat, kann sich das natürlich bei ihm schon massiv auswirken. Natürlich bei jedem Normalsportler auch. Aber deswegen ist es da vielleicht auch empfehlenswert, bei kleinsten Veränderungen da schon eine Untersuchung zu machen. Klar, jeder ist am Ende für sich selbst natürlich verantwortlich und jemand, der das dann durchgemacht hat und sagt, okay, ich habe jetzt keine Symptome mehr, ich mache wieder Sport, ist auch in Ordnung. Aber ihr habt ja auch, ich glaube, im letzten oder vorletzten Podcast angesprochen, dass ihr in den nächsten Wochen mal das Thema sportmedizinische Untersuchung angehen wollt. Und wenn man mal überlegt, dass gerade eine Herzmuskelentzündung, einer der häufigsten Ursachen für den plötzlichen Herztod bei Sportlern unter 35 ist und eben gerade diese Herzmuskelentzündung nach Virusinfektionen auftreten können von den Atemwegen, dann mit ein bisschen logischem Menschenverstand sollte man eigentlich da so ein bisschen Verantwortung auch für seinen Körper haben und vielleicht das lieber einmal mehr abklären, als einmal zu wenig. gerade unter dem Aspekt, dass auch natürlich mittlerweile viele Krankenkassen sowas ja bezuschussen oder unterstützen. Wobei ich auch gesagt habe, wenn es jetzt meine Kasse nicht gezahlt hätte, dann hätte ich das auch aus eigener Tasche gezahlt, weil ich habe keine Lust, dass ich in einem halben Jahr irgendwie auf einmal umkippe und dann Frau und Kind hier alleine den Haushalt
führen. Ja, das kommt ja noch dazu, dass man ja eine andere Verantwortlichkeit hat. Das hast du jetzt erfahren. Wenn man eine Familie hat, das ist nochmal ein Hauch anders logischerweise. Übrigens mal so als Größenordnung. Ja, eine gute Vorsorgeuntersuchung kostet irgendwas so zwischen, sagen wir mal, grob 250 und vielleicht 350 Euro. Ja, so genau. In dem Bereich verhält sich das. Muss man mal drüber nachdenken, ob man dann dringend den nächsten Alpha-Fall-Fly braucht oder vielleicht doch mal so eine Untersuchung. Also selbst wenn die Krankenkasse das nicht bezahlen sollte, die meisten machen das unter Vorsorgegeschichten. Natürlich erst recht, wenn man jetzt so wie du eine Covid-Hintergrunderkrankung da hat, ja, dann ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, weil dann ist das ja einfach medizinisch angesagt, dass man das abklärt, bevor man wieder auch nur in den normalen Alltagsleben zurückkehrt. Ja.
Genau.
Wie viele Wochen nach, sagen wir mal, deinen positiven Test sozusagen, hast du denn dann dich untersuchen lassen?
Weißt du das noch? Genau, da habe ich mich auch so ein bisschen wieder an diesem Positionspapier von DOSB und der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention orientiert. Die sagen eben, wenn du Symptome hattest, aber ohne eine Lungenentzündung, dann werden eben 2 bis 4 Wochen Sportpause danach erstmal nach Abklingen der Symptome empfohlen. Und ich habe dann parallel eben auch mal geguckt, okay, welcher Arzt bietet so die Empfehlung als Untersuchungsmaßnahmen im Rahmen einer sportmedizinischen Untersuchung an und habe dann da auch angerufen und habe dann versucht auch in diesem Zeitraum, weil ich bin dann eher von den 4 Wochen erstmal ausgegangen, weil da lieber
auf Nummer sicher,
ein bisschen vorsichtiger, genau. Und habe dann eigentlich auch, ich glaube, 4,5 Wochen nach Verlassen der Quarantäne hatte ich dann eigentlich auch meine Untersuchung gehabt.
Und waren da Auffälligkeiten feststellbar oder war das so, dass der Arzt sagte, soweit unauffällig, du kannst jetzt mal zumindest mit moderatem Training wieder anfangen und schauen, wie du dich dabei dann fühlst?
Also ich hatte am Ende dann leider nur eine abgespeckte Version, also ich hätte eigentlich noch eine Spiro gemacht, aber die hatten in dem Moment Serverprobleme und dadurch konnten sie es leider nicht machen und somit weiß ich noch nichts über meine Lungenfunktion, aber was auf jeden Fall gemacht worden ist, ist ein Ruhe-EKG, ein Belastungs-EKG, auch ein Ultraschall von allen Gefäßen, also auch vom Herz. Also was man lediglich festgestellt hatte, war, dass mein Herz in Ruhe eine geringe Kontraktionskraft hat, was aber durchaus auch Sportler typisch sein kann. Ansonsten waren da keine Auffälligkeiten gewesen. Also ich habe auch einen normalen Maximalpuls gehabt, es waren keine Arrhythmien irgendwie im Herz-EKG zu sehen. Von daher habe ich dann auch vom Arzt aus der kardiovaskulären Sicht das okay bekommen, langsam wieder zu starten.
Ja, nochmal als Hintergrund für alle, die das noch nie gemacht haben, also eine sportmedizinische Untersuchung in dieser Art und Weise, die kein Belastungs-EKG hat, ist wertlos. Ja, das muss unbedingt dabei sein, weil nur dann kann man tatsächlich erkennen, was Tango ist. Was mich noch interessiert, weil bei einer, sagen wir mal, Leistungskontrolle würde man ja eine Ausbelastung machen im Belastungs-EKG. Mhm. Hast du das auch gemacht oder wie weit seid ihr gegangen?
Ich habe das auf so einem Semi-Liegerad gemacht, weil wie gesagt, normalerweise wollten sie das alles auf dem Laufband auch machen. Aber das war dann auf dem Semi-Liegerad. Ich bin bis knapp 250 Watt gekommen. Und da war dann auch wirklich irgendwann von den Beinen, wo ich gesagt habe, der Saft war alle. Also ich war definitiv in der Ausbelastung. Ich hatte knapp einen Maximalpuls von 195 Schläge gehabt. Von daher würde ich schon sagen, also bei mir fand eine Ausbelastung statt.
Ja. Klingt so, ja, auf jeden Fall. Ne? Also ja, es ist natürlich auch da ideal, wenn man so nah wie möglich an seine tatsächliche Sportart herankommt. Also wenn man eine Option hat auf einem Laufband mit Spiro, weil das halt einfach nochmal ein Hauch genauer ist und einfach auch noch mehr Parameter abdeckt, machen zu können. Das gibt's aber nicht überall. Das muss man eben auch sehen. Das ist dann schon in hochqualifizierten Praxen oder Instituten. Ja, da kann man auch mal einen Termin bekommen, aber das ist im Moment sicher nicht so einfach, weil relativ viele Leute jetzt eben dann doch eine Erkrankung hatten und Dinge abklären lassen wollen, auch Kaderathleten etc. Ja, das gibt's nicht überall. Aber es lohnt sich da, das zu recherchieren und zu gucken, wo kann ich wirklich da eine sehr gute Untersuchung machen, weil da geht's um unser und euer Leben, ja.
Ja, ich bin auch letztendlich dafür bis nach Köln gefahren. Ne? Also bei uns in Koblenz gab es nicht die Möglichkeiten, das wirklich in der Kombination mit einem Herzultraschall, mit einem Belastungs-EKG zu machen. Und da war dann wirklich die nächste Stelle Köln gewesen, wo ich hingefahren bin.
Ja, interessiert mich natürlich, wo es war, weil ich ja in Köln hier zu Hause bin.
Sporthochschule. Nee, keine Ahnung, das war ein Tipp.
Nee, die Spur hat es nicht gemacht. Ich habe hab ja auch geguckt, wo parallel die... also meine Krankenkasse das mit unterstützt. Darf ich den Namen überhaupt sagen?
Wir sind der Werbepodcast. Wer bei uns werben möchte, darf werben. Wir machen auch unentgeltliche Werbung.
Wir nennen gleich auch noch ein paar andere Stellen.
Okay. Ich war beim Dr. Jürgen Fritsch gewesen. Frag mich nicht nach dem Stadtteil, Ralf. Das war
der Name sagt mir nichts tatsächlich.
Ralf kennt den Jürgen nicht. Das ist echt.
Ich kenne den Jürgen nicht. Sorry, also den Jürgen nicht. Ich kenne schon ein paar Jürgen, aber den Jürgen nicht. Ne? Ich wollte nur noch mal sagen, ich bin ganz sicher, dass es das Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz auch macht. Aber da hast du natürlich recht. Da kommst du natürlich mit deiner Krankenkasse nicht unbedingt rein. Da müsstest du dann schon irgendwie auch Bundeswehr-Kaderathlet oder sowas sein. Mhm. Weil die machen das. Das weiß ich ganz sicher. Mhm. Sporthochschule war ich jetzt zuletzt zweimal, also die machen das auch, aber ich kenne da auch jemanden vor dem Institut, die betreuen halt in erster Linie auch Kaderathleten und wie gesagt, das ist im Moment nicht ganz einfach, außerdem bin ich privatversichert, das ist nochmal ein Unterschied logischerweise, ja, weil kennt ihr von jedem normalen Arzt, es ist leider, ich finde das System eigentlich nicht in Ordnung, aber es ist so, dass man deutlich schneller an bestimmte Termine und an Untersuchungen kommen kann, wenn es einen Run auf bestimmte Situationen gibt. Und das ist halt jetzt ja in diesem Fall auch so. Es gibt in Mainz ein paar tolle Institute, die das machen, in Frankfurt auch. Also es ist so hier unsere Gegend logischerweise. Philipp, wie ist es bei euch, Kaderathleten? Du warst ja Kaderathlet, bist jetzt nicht mehr Kaderathlet.
Lange nicht mehr, ja. Also bei mir ist es so, als Kaderathlet war es in der Regel so, dass von Seiten des DLV für uns Läufer zumindest gewünscht war, dass wir es idealerweise immer in Leipzig machen am IAT. Wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so, schon seit ich, oder für die 10, 12 Jahre, die ich im Bundeskader war, war das immer der Place to be, sage ich jetzt mal. Und da haben die auch alle Daten dann auch von den Kaderleuten immer gesammelt. Ich bin sonst in Regensburg tatsächlich bei, sagen wir mal, meinem, wenn man so will, Hausarzt. Der ist aber eigentlich auch ein Sportarzt, der Dr. Frank Möckel. Und der ist eben auch Leistungsdiagnostiker, Experte für Hypoxie und so, selber auch Bergsteiger und so weiter. Und da sind durchaus viele Sportler früher auch, weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, ich bin jetzt ja nicht mehr in Regensburg im Verein, aber war früher für uns auch so die Hauptanlaufstelle für Leistungsdiagnostiken, die wir zur damaligen Zeit auch wirklich schon überwiegend konsequent gemacht haben. Ich würde mal sagen, so in der kompletten Vorbereitungsphase, sagen wir mal Oktober bis März, haben wir das eigentlich schon dreimal gemacht und dann halt auch zu sehen, ob du in die richtige Richtung eben trainierst oder ob man da andere Reize setzen sollte. Und die sind schon gut ausgestattet auch. Also das ist auch, der hat seine Praxis angegliedert an ein auch größeres Reha-Zentrum in Regensburg und haben schon auch gutes Equipment und alles. Also da kannst du auch Spiro machen, du kannst aber auch deine Radtests machen. Ich glaube, er hat einen Partner, der überwiegend die Radtests macht. Also kannst du mit deinem eigenen Rad auch mitkommen, spannen die deinen eigenen Rad und was weiß ich alles ein. Das ist also, da sind auch gute Radfahrer schon da gewesen. Und die sind in Regensburg, glaube ich, oder auch in der weiteren Umgebung eine gute Adresse. Das heißt, wenn ich heute jetzt was brauche und das dann selber bezahlen muss, dann bin ich immer beim Frank, der das sehr, sehr gut macht auch, muss ich sagen. Mit dem hatte ich ja zuletzt sehr viel zu tun, allerdings wegen des falsch positiven Tests. Der hat mir da auch sehr, sehr viel geholfen, muss ich sagen. Den habe ich auch da so diese zwei Tage sehr gut auf Trab gehalten, obwohl er auf dem Weg zu irgendeiner Konferenz noch war und so. Und hat letztlich überhaupt zumindest mir ermöglicht, dass ich noch fliegen konnte, denn der hat den Laborleiter dieses Instituts, die den Test gemacht haben oder analysiert haben, irgendwie überredet, den nochmal zu testen sozusagen. Und das ist, glaube ich, auch immer nicht so einfach, wenn du da anrufst und sagst, hier, Herr Dr. so und so, Sie sind der Laborleiter, aber ich glaube, Sie haben einfach einen Fehler gemacht. Können wir das nochmal testen? Ist schon besser, wenn das dann irgendwie so auf Augenhöhe passiert und von Arzt zu Arzt versucht wird, sagen wir mal, durchblicken zu lassen, ob man da nicht vielleicht nochmal einen zweiten Blick drauf werfen kann. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, ist ja jetzt, wo du dann quasi diese Untersuchung gemacht hast und eigentlich auch eine Ausbelastung im weitesten Sinne hattest und keine größeren irgendwie besorgniserregenden Auffälligkeiten vorhanden waren, dann hast du ja wahrscheinlich wieder mit Sport begonnen, wahrscheinlich in einem moderaten Rahmen zunächst. Genau. Was hast du so als erstes gemacht? Ich meine, als Triathlet gibt es 3 Optionen, mit was hast du begonnen? Laufen ist wahrscheinlich mit Abstand das Anstrengendste, würde ich jetzt mal sagen, so vom, wenn du jetzt mal auf einem lockeren Rahmen anfängst, oder?
Also ich hatte den Test damals montags gehabt und habe erstmal dienstags mit Krafttraining angefangen.
Okay.
Man ist ja dann auch so ein bisschen lediert, der Rücken, der mal zwickt, die Achillessehne ein bisschen zwickt. Und dann erstmal wieder mit dem Gerätetraining angefangen, aber eben nicht mit freien Geräten, also freien Gewichten, sondern erstmal alles geführt. Und da erstmal einen Schock bekommen, wie krass man in so einer kurzen Zeit also dekonditioniert. Also wenn man wirklich in einem Beinstrecker beispielsweise von 30 Kilo auf 10 Kilo runtergehen muss, vor allem unter dem Aspekt, dass wenn wir Patienten ins Gerätetraining einweisen und die dann schon sagen, boah, 10 Kilo ist super anstrengend. Man hat sich damals noch gedacht, ja, das ist eigentlich noch relativ wenig und plötzlich sitzt man da und macht, keine Ahnung, 3-4 Durchgänge und versucht so 20 Wiederholungen zu schaffen und denkt, das kriegt man eigentlich locker hin und man kämpft dann schon auf einmal bei Wiederholung 10, weil keine Kraft mehr da ist. Das war dann schon mal so das erste Aha-Erlebnis, als ich wirklich gemerkt habe, wow, okay, du hast schon enorm abgebaut, also wirklich von den Aspekten Kraft.
Ja, lass mich da noch kurz einklinken, weil das hört sich ja jetzt so an, wie der ist in der Lockdown-Phase ins Krafttraining gegangen. Tatsächlich bist du ja da ein bisschen privilegiert, logischerweise, dass du in deiner Praxis das Gerätetraining machen kannst. Aber das ist zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen auch so gewesen, dass die Leute, die therapeutische Ansätze für ihr Krafttraining hatten, das halt auch in ihren Praxen tatsächlich ausführen konnte. Und da haben entsprechende Corona-Konzepte dann stattgefunden. Die Leute haben dann in ganz kleinen Gruppen oder in Einzeltraining halt die Sachen dann machen können, was in der Regel nicht in normalen Fitnessstudios stattgefunden hat, sondern eben in Praxen, ja, wo dann mit einem Attest halt und mit einem Rezept entsprechende Dinge verordnet wurden.
Genau, solange es als Heilmittelverordnung läuft, also zum Beispiel ein Gerätetraining oder im Rahmen auch einer Reha, da dürfen wir eben die Reha-Zentren auch Gerätetraining anbieten. Und wie du schon sagst, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich da unseren ganzen Gerätepark nutzen kann. Also ich gehe dann meistens immer weitaus, bevor das Reha-Zentrum aufmacht, morgen schon gegen 5:30 dort trainieren.
Gottes Willen. Das ist Ralfs Uhrzeit auch. Also Gottes wenn er seine Übung macht,
zum
ist es auch
immer 5:30. Zum ins Bett gehen.
Ja, den einzigen, den du dann morgens mal triffst, ist vielleicht der Hausmeister oder vielleicht auch noch die Putzfrau, die parallel neben dir wischt, wenn du gerade auf dem Crosstrainer dich aufwärmst. Ne? aber ansonsten siehst du da eben keinen. Und ja, das sind natürlich dann schon die Privilegien, die du hast als Physiotherapeut, dass du auch im Rahmen eines Lockdowns natürlich dein Gerätetraining weiter fortführen kannst.
Also sind schon zwei Knockout-Kriterien für mich. Erstens viel zu früh und Crosstrainer aufwärmen, ja, um Gottes Willen.
Ja, man muss ja kreativ sein und teilweise muss man ja auch einmal ein bisschen Variation reinbringen. Ja. Ne?
Du, ich weiß ja, dass man von solchen Tests immer wunderbare, nicht nur Handlungsempfehlungen bekommt, sondern vor allen Dingen auch sehr genaue Belastungsbereiche. Die meisten Leute wollen das ja nicht wahrhaben, in welchem niedrigen Bereich die Grundlagenausdauer stattfindet. Ja, haben wir ja auch schon häufiger drüber berichtet, könnt ihr nochmal in unserem Archiv ein bisschen stöbern gehen. 80-20 ist da, glaube ich, das Stichwort. Wie waren dann deine Werte und wie weit war das entfernt von deiner Leistungsfähigkeit oder deiner gedachten Leistungsfähigkeit, die du vorher hattest?
Also dadurch, dass ja keine Spiro möglich war, hatte ich natürlich keine aktuellen Empfehlungen. Das heißt, das muss nochmal nachgeholt werden. Ich habe es aber von mir aus so gemacht, dass ich ein paar Sekunden langsamer mein Low-Intensity-Training gemacht habe, als ich es bisher gemacht hatte. Also wenn ich früher meine lockeren Läufe mit einer 6:30er-Pace gemacht habe, habe ich mir von vornherein vorgenommen, okay, 6:50 bis 7:10, also wirklich für mich schon auch sehr, sehr langsam. Aber auch da war ich natürlich ziemlich erschrocken gewesen. Ich habe mir auch heute nochmal so die Werte vor Covid-19 und nach Covid-19 angeschaut. Also wenn ich vor Covid-19 war ich 60 Minuten laufen mit einer 6,30er Pace im Low-Intensity-Bereich und hatte eine Herzfrequenz von 134 im Schnitt. Und jetzt nach dem Lockdown, oder vielmehr nicht nach dem Lockdown, nach Covid-19, laufe ich mit einer 6,50er Pace und im Schnitt, also gerade mal aktuell bei 40 Minuten, was ja jetzt jammern auf höchstem Niveau ist, weil ich kann ja immerhin laufen, aber habe aktuell eine Durchschnittsherzfrequenz von 156 Schläge, also knapp 20 Schläge über der ursprünglichen. Okay. Und teilweise gehe ich bei einer 6,50er Pace schon auf eine maximale Herzfrequenz von 167. Wow. Und das ist... Ja. Also jetzt nur beim Laufen, ja. Ne? Beim Radfahren sieht's nicht anders aus. Also da hatte ich zum Beispiel vor der Infektion hatte ich bei 90 Minuten Radfahren bei durchschnittlich 145 Watt eine Herzfrequenz von 139 Schläge. Und jetzt radle ich aktuell 45 Minuten, habe circa 140 Watt drauf und habe aber auch 155 Schläge. Also ich bin eigentlich um ein Vielfaches höher. Ja, als es vor der Infektion war.
Also das zeigt natürlich schon mal, dass da ziemlich krasse Auswirkungen sind, logischerweise. Also erstmal der Ansatz nochmal, ja, für Leute, die noch nicht Marathon gelaufen sind oder die noch relativ neu sind zum Laufen und die Vorstellung haben, dass man, wenn man laufen geht, kaputt sein muss, wenn man wieder nach Hause kommt. Der Dominik ist mehrfach Marathon gelaufen, hat eine Halbdistanz gemacht und läuft den Low-Intensity-Bereich, ihr habt das gehört, jenseits von 6,30. Ja, ich sehe so viele Leute, die nie in diesem Bereich laufen und die weit davon entfernt sind, einen Marathon durchlaufen zu können oder eine Halbdistanz zu machen. Ja. Also nochmal, man muss schon langsam laufen. Und wenn man dann in so hohe Bereiche des Herzschlagvolumens kommt, das ist natürlich weit entfernt von Recovery-Laufen oder von Grundlage. Ja. Du bist ja da schon von der Herzfrequenz her wirklich hoch. Ja. Und auf dem Fahrrad finde ich es fast noch krasser, weil bei 155 auf dem Fahrrad falle ich vom Fahrrad. Ja, das ist ja viel weniger Herzschlagfrequenz auf dem Fahrrad, als wenn man läuft. Und wenn man dann schon bei so einer Belastung relativ hoch ist, dann zeigt das natürlich, wie krass das eingeschlagen hat in ja doch einer relativ kurzen Zeitspanne. Ne?
Jetzt muss ich ja natürlich sagen, Ralf, du bist natürlich ein Tick älter als ich, ne? Da nimmt ja auch die maximale Herzfrequenz.
Hast du mich gerade alter Sack genannt?
Ich habe dich nicht alter Sack gesagt, ich habe nur gesagt, dass du älter bist als ich.
Da hast du vollkommen recht natürlich.
Das stimmt natürlich, das ist alles natürlich richtig. Es wird mit zunehmendem Alter schon schwieriger, das habe ich aber übrigens... auch jetzt schon, es wird Ralf sagen, so alt bin ich noch nicht, aber habe ich auch schon gemerkt, zumindest bei den
jetzt
intensiven...
Jetzt fängt er wieder an, mit seinem Alter zu kokettieren. Ich liebe diese Parts.
Also ich sag mal, das Training ist natürlich jetzt schon sehr anders, als es vor 5, 6 Jahren bei mir war, aber wir haben trotzdem auch in der Vergangenheit hier und da mal so einen Sommer genutzt, um für mich jetzt verhältnismäßig kurze Strecken zu laufen. Damals waren es die längsten, sag ich mal, 5 und 10.000 Meter, aber wenn ich dann hier im Sommer mal den Fokus wieder auf eine 5.000 gerichtet habe und dementsprechend auch mal wieder Tempoläufe also sehr viel kürzere Tempoläufe und dafür aber auch sehr viel schnellere Tempoläufe gemacht habe, habe ich auch gemerkt, dass es A, nicht mehr ganz so leicht ist, 400er in 60 Sekunden zu laufen und B, wenn man es dann trotzdem macht, trotzdem erstaunlich ist, dass man den Puls einfach nicht mehr ganz so hoch bekommt. Ne? Also das ist schon so, dass du auf einmal gemerkt hast, ja, mit Anfang 20 hast du da in ganz andere Regionen gehen können als mit 28. Also das merkt man trotzdem auf dem Level auch schon sicherlich und das setzt sich natürlich mit zunehmendem Alter auch bei längeren Ausdauergeschichten, wenn man da Intervalle fährt oder wie auch immer, sicherlich fort. Ja.
So, was sagt jetzt deine Recherche in den einschlägigen Veröffentlichungen? Wie kannst du jetzt steigern? Wie kommst du weiter? Was machst du außerhalb des, sag ich mal, normalen Trainings, also Krafttraining und den Ausdauerparts?
Also da geben mir eigentlich die ganzen Papiere aktuell gar keine Empfehlung, wie du danach weitergehst. Und da arbeite ich eigentlich im Moment so mit dem System 3 Wochen progressive Steigerung des Umfangs um 10%, aber alles jetzt wirklich nur im Low-Intensity-Bereich. Und dann mit einer Woche wieder Entlastungswoche, also eigentlich so wie wenn man in ein systematisches Training für irgendwas eingeht, aber alles unter dem Aspekt, dass kein Wettkampf ansteht und dass man erstmal wieder so in Richtung der Umfänge kommt, dass man mal wieder eine Stunde laufen kann, das ist eigentlich so jetzt der nächste Schritt.
Ja, weil da, wie gesagt, Studien noch nicht vorhanden sind, das wird jetzt natürlich alles gemacht, das läuft, aber das sind eben auch leider relativ lange Zeiträume, die da erstmal zu beachten und zu überbrücken sind. Habe ich natürlich nochmal ein bisschen nachgeschaut. Ja, in der letzten Woche gab es einen Artikel von oder über Frank Stäbler, Ringer-Weltmeister, der eigentlich ja in Tokio seine Karriere mit einer möglichen Medaille beenden wollte. Den hat es relativ hart erwischt. Also der war ein paar Tage richtig feste krank. Musste zwar auch nicht auf die Intensiv und so, aber der war richtig dolle krank. Der hatte nach der Erkrankung noch 20% seiner Leistungsfähigkeit. Ja, also das auch, so wie du es beschreibst, ja, krass runtergefahren. So, und Ringen ist halt im Prinzip ja ein Sport, wo man intensive Intervalle, das ist eigentlich das, was man im Ringen macht, weil die ja mehrfach an einem Tag 4 bis 5 Minuten lang auf der Matte sind, ja, und dann in sehr, sehr hoher Intensität. Und er hat halt auch lange überlegt, was er macht, und hat sich dann mit einem Kumpel von ihm zusammengetan. Yassin Seiwasser heißt der, ein früherer Martial Arts Kämpfer. Also auch ein harter Junge, aber mit einem ganz anderen Ansatz, und zwar mit einer Atemtherapie. Der hat halt sonst nicht viele Medikamente genommen, so wie du das auch beschrieben hast, sondern hat halt versucht, mit einer Atemtherapie eben das Lungenvolumen wieder, du hast eben gesagt, Durchlüften der Lunge, ja, das ist ja so ein Zauberwort, das dann da eben auch stattfindet, wieder zu gewährleisten. Und tatsächlich ist das eine Art und Weise, wie man halt auch, wenn man nicht solche Erkrankungen hatte, eine Atemkapazität steigern kann. Und die Ausnutzung und die wirklich Erforschung und Eroberung seiner wirklichen Lungenkapazität betreiben kann. Ja, da gibt es auch ein paar Sachen, die sicher ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Also zum Beispiel intensive Belastungen. Bei ihm ist das halt Liegestütz oder Kniebeugen oder sowas mit zugeklebtem Mund. Mhm. Also dass man nur durch die Nase atmet. Ja, oder eben sehr bewusstes, tiefes Einatmen mit Strecken durch die Nase ein, durch den Mund aus. Das sind so Dinge, die auch im Yoga immer mal wieder auftauchen. Aber tatsächlich gibt es da inzwischen in den USA in vielen Bereichen, eben auch im Ausdauerbereich, weil da eine Lungenkapazität auch eine ganz maßgebliche Rolle spielt, Experten, die sich damit befassen. Ja, The Inner Runner, vielleicht schaut er da mal rein. Da ist leider das meiste hinter einer Bezahlschranke. Aber das ist halt auch ein Mann, der sich da sehr intensiv mit befasst hat, wie die Atmung wirklich sehr positiv sich halt nochmal auf eine Leistungsfähigkeit auswirken kann, indem man wirklich in der Lage ist, seine Lungenkapazität vollständig zu nutzen, was wir meistens nicht tun.
Was ja auch durchaus möglich ist, ein kleiner Tipp dann für die Hörer, einfach mal versuchen, 2 oder nur 3 Atemzüge pro Minute zu machen. Das geht eigentlich, also das habe ich auch, dass ich das immer mal wieder mit Patienten mache, die sind dann auch immer erstaunt, dass es klappt. Aber wenn man eben mal komplett seine Lungenkapazität ausnutzt, ja, dann kommt man auch mit 2 Atemzüge pro Minute aus, unter Ruhebedingungen, ja, natürlich.
Tatsächlich ist das halt auch ein Trainingsmittel, Luft anhalten. Ja, das sind Trainingsmittel, die zum Beispiel im Schwimmen schon lange gang und gäbe sind. Ja, da wird sehr viel mit Luft anhalten geschwommen. Also man schwimmt alle 5 Züge nur einatmen, alle 7 Züge, alle 9 Züge und so weiter, oder gleich tauchen. Das ist nicht ganz ohne beim Schwimmen, weil man da ohnmächtig werden kann und dann natürlich unter Wasser in akuter Lebensgefahr ist. Der erste, von dem ich weiß, der solche Dinge systematisch im Training aufgenommen hat, ist ein früherer 800-Meter-Läufer, Rob Drüppers hieß der. Euch Jüngeren sagt er natürlich noch was. Ich schaue in völlig ahnungslose Gesichter.
Ja, klar. Also
Rob Drüppers war einer der großen Favoriten bei den ersten Weltmeisterschaften 1983. Okay. Und war eigentlich so der Star auf der 800-Meter-Strecke. Der hat sehr viele kürzere Tempoläufe gemacht, ohne zu atmen. Ja, das sind ja so Sachen, dass man dann praktisch noch stärker in eine Übersäuerung, also stärker, schneller in eine Übersäuerung geht. Ja? Und dann halt danach sehr intensiv tief einatmet. Also der hat damals schon damit sehr systematisch trainiert. Dann ist aber doch Willi Wühlbeck aus Oberhausen oder damals aus meinem Verein, dem TV Wattenscheid, Weltmeister geworden. Ne? Ja, Edgebelt.
Ja, das heißt, du bist jetzt, würde ich so sagen, trainingstechnisch, umfangstechnisch machst du so wie vorher ungefähr? Also ich meine es nicht vom, wie oft, nee. Also einfach im Prinzip, wie viele Einheiten pro Woche? Klar, du wirst es draußen ist nicht, oh, fährst du draußen Rad? Ralf fährt ja draußen Rad, oder fährst du lieber drinnen auf der Rolle?
Okay.
Dann hast du wahrscheinlich Swift auch, nehme ich mal an, und
Nee, ich fahre ganz schön
weiße Wand einfach.
Im Keller alleine mit Neon. weiße Wand mit Käfigen links, rechts mit Neonlicht und Tablet vorne, also so richtig schön.
Mentales Training.
Mental ja. Hart.
Okay, okay. Aber bist du so von dem, sagen wir mal, Umfang wieder da, wie du ungefähr vorher warst? Jetzt Intensität, wissen wir ja, ist schon schwerer oder aktuell schon noch nicht wieder da wie zuvor, aber, oder bist du da auch noch ein bisschen reduziert?
Nein, definitiv nicht. Nee, definitiv nicht. Also ich habe jetzt im Moment, dass ich natürlich, also ich habe jetzt die Woche 6 Einheiten die Woche. Okay. Davon sind 2 Krafttraining-Einheiten. Also Krafttraining, sagen wir mal, eher so ein bisschen, ja, koordinatives Training mit Gewichten. Ich habe 2 Laufeinheiten und 2 Radeinheiten, wobei die Laufeinheiten, die sind im Moment 2x 40 Minuten. Die Radeinheiten sind bei 2x 45 Minuten. Und vorher hatte ich eigentlich einen Wochenumfang von im August, wo ich dann so in der Hochphase war, von 8 Stunden, 9 Stunden in der Woche, teilweise auch eben Radausfahrten von 2, 2,5 Stunden, teilweise ein Double Training Day, wo du dann noch im Laufe des Tages noch vielleicht eine Stunde mal laufen warst. Also da bin ich aktuell meilenweit davon entfernt. Also wirklich das Ziel ist erstmal irgendwie mal wieder Richtung Stunde laufen zu kommen, mal wieder Richtung 90 Minuten Radfahren, ohne den Aspekt, dass die Intensitäten hochgehen. Ja, also wirklich erstmal das wieder schaffen.
Ja, ganz spannende Geschichte. Super, dass du das hier mal geteilt hast mit uns, weil ja vielen noch nicht klar ist, was das heißt, wenn man tatsächlich Covid bekommt, ja, weil der Fokus ist ja, man hat es nicht oder man liegt gleich in der Intensivstation, aber dazwischen gibt es ganz, ganz wenig Schilderungen, ja, und was dann passiert und wie man wieder einfach nur leistungsfähig wird, das wird halt eigentlich gar nicht beschrieben. Deshalb ist das, glaube ich, total wertvoll, dass du hier mal erklärt hast, wie so eine Geschichte abläuft, ja. Macht deine Frau auch Sport? Wie ist das bei dir jetzt weiter verlaufen?
Nee, die macht keinen Sport, von daher. Da bin ich
fühlt
der
Einzige, die sich aber in ihrem Mause. Alltag, sage ich jetzt mal, soweit wieder hergestellt oder ist, also der geht's jetzt wieder soweit gut oder?
Eigentlich schon, genau. Also der Hinsicht, ja, klar, am Anfang war es so, du bist Treppe hochgegangen, warst schon außer Atem. Das hat sich aber auch bei ihr jetzt wieder so gelegt. Von daher, also alltagstauglich sind wir auf jeden Fall.
Ja. Also das ist ja schon mal viel wert.
Absolut.
Wünschen wir dir und euch und allen, die zuhören, für dieses Jahr nochmal das Einzige, was wichtig ist, nämlich Gesundheit. Alles andere ergibt sich dann und ist irgendwie zweitrangig. Ja, denkt dran, vorsichtig sein, Maske tragen, möglichst wenig Menschen treffen und wenn dann so wie wir hier digital. Wer noch eine Maske braucht, kona-old-boys.de, da könnt ihr welche bestellen. Wer das jetzt nicht so schnell mitschreiben konnte, ist nicht so schlimm, steht auf unserem Insta-Account im Linktree, den Philipp angelegt hat.
Genau, so schaut's aus. In diesem Sinne sage ich schon mal vielen herzlichen Dank, Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns überhaupt proaktiv kontaktiert hast, weil wir können ja auch nur damit dann arbeiten, was uns Leute schreiben. Also wir freuen uns natürlich über solche Sachen und dass du das so mit uns mal geteilt hast und da Einblicke gewährt hast. Dir weiterhin natürlich noch eine gute, sagen wir mal, sportliches Comeback, wenn man so will, zu alter Leistungsfähigkeit oder hoffentlich dann auch noch weiter und natürlich auch weiterhin viel Spaß bei uns beim Podcast und das wünschen wir euch natürlich auch. In diesem Sinne, euch allen schon mal einen guten Start ins Wochenende und viel Spaß beim Anhören.